Der Kapitalismus, das junge Ding, die Zukunft der Arbeit, das alte Haus. Schöner Streit um bedingungsloses Grundeinkommen, Arbeit, Wirtschaft und die Frage, in welcher Kultur wir eigentlich leben wollen. Das folgende Streitgespräch zur Zukunft der Arbeit fand im November 2012 im Rahmen der Hochschultage Ökosoziale Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit statt und wurde organisiert von der Hochschulgruppe Impuls der Universität Erfurt.
Ich glaube, der Applaus ist berechtigt, weil das ist nicht selbstverständlich, was Impuls macht. Das macht mich irgendwie hoffnungsvoll, dass dieses verschulte BA-Studium also es irgendwie doch noch möglich macht, dass Studierende zusammen als Gruppe was machen. Ich habe draußen mit denen so gestanden, mit ein paar von denen, und da war irgendwie die Stimmung ganz gut und ich habe das Gefühl gehabt, dass denen das auch Spaß macht und dass es nicht irgendwie so anstrengende, böse Arbeit ist. Die machen das irgendwie gern und ich bin froh, dass es das noch gibt. Was wir hier machen, ist das eigentlich Arbeit, wenn wir über Arbeit reden? Was ist überhaupt Arbeit? Das ist das Thema und das treibt mich irgendwie auch mal um, was eigentlich Arbeit ist. Und diese Hochschultage beschäftigen sich ja mit dem Thema Zukunft der Arbeit. Und da habe ich mich gefragt, was hat eigentlich, also das Thema meiner Freundin, die hat nämlich früher gern Kuchen gebacken, was hat das mit Tom Sawyer zu tun? Und da gibt es natürlich eine Verbindung. Es ist nämlich so, dass meine Freundin früher gern Kuchen gebacken hat, als sie noch klein war. Und da gab es einen Geburtstag. Und da wurde alles vorbereitet und sie hat also den ganzen Tag Kuchen gebacken und ihr Vater hat dann gesagt, so, jetzt machst du aber noch das Bad sauber und putzt noch die Bude. Er sagt, ich habe aber den ganzen Tag schon gearbeitet. Und er sagt, ihr Vater, naja, das hat dir ja Spaß gemacht. Und das erzählt die häufiger bei Familienfeiern und das hat, und da habe ich überlegt, irgendwie, das muss ja schon irgendwie, Arbeit muss wehtun, hat der Vater irgendwie gemeint. Und dann habe ich nochmal Mark Twain nachgelesen, Tom Sawyer, und ich weiß nicht, ob von Ihnen jemand die Geschichte noch kennt vom Weißen Gartenzaun.
Ja, nee, erzählen Sie.
Ich muss jetzt erzählen. Naja, also Tom hat also einen schönen Tag irgendwie und er muss einen riesen Gartenzaun streichen. Muss er weiß streichen und er kotzt natürlich ab und sagt, jetzt muss ich den Zaun streichen, streicht das Ding und seine Kumpels gehen vorbei und machen sonst was. Und er sagt, wie kriege ich die dazu, dass die mir helfen? Und dann fängt er an zu streichen und sein Freund Tim, heißt er, glaube ich, kommt vorbei. Ah, der arme Kerl muss irgendwie jetzt arbeiten und dann sagt er, wieso? Ich schufte nicht, das mache ich aus Spaß. Und da guckt er und sagt, naja, aber das macht doch nicht aus Spaß. Warum denn nicht? Wann kriegt man schon mal die Chance, einen ganzen Zaun alleine zu streichen zu dürfen? Ich mache das ganz alleine, ich lasse niemand dran. Und dann hat er von seinem Kumpel Glasperlen, alles Mögliche bekommen, brauchte nicht arbeiten, hatte einen Haufen Zeug noch, also Geld und so weiter. Und der Zaun wurde 4-mal gestrichen. Was sagt uns das? Weiß ich auch nicht. Können wir drüber reden? Wir reden mit Frau Professor Adelheid Biesecker. Also sie ist nicht mehr Professorin oder ist noch also emeritierte Professorin an der Universität Bremen. Waren Sie Mitglied im Netzwerk Vorsorgende Wirtschaften und bei der Vereinigung für ökologische Ökonomie und Sie gehören dem wissenschaftlichen Beirat von ATTAC an. Was sagt uns diese Geschichte von Tom Sawyer zur Arbeit? Das ist eigentlich, Arbeit muss wehtun, ne? Muss irgendwie muss was Böses sein und so ist es in unseren Köpfen drin.
Ja, nicht in allen.
Nicht in allen, zum Glück.
Das muss ich sagen. Also Arbeit ist erstmal für uns Menschen notwendig. Es ist im Grunde die Aneignung der Natur und die Verwandlung von Naturstoff in Dinge, die mit denen wir unsere Bedürfnisse befriedigen. So, Arbeit ist notwendig. Wir können ohne Arbeit nicht leben. So, ganz einfach erstmal. Dann kommt es auf die gesellschaftliche Organisation von Arbeit an. So, und da haben wir heute in der kapitalistischen Gesellschaft viele Arbeitsprozesse, die wirklich keinen Spaß machen. Und deswegen sprechen wir auch gerade über Zukunft der Arbeit. Denn Zukunft der Arbeit geht es auch darum zu sagen, welche Arbeit ist notwendig und macht dennoch oder vielleicht gerade deswegen Spaß. Also Arbeit kann Spaß machen. Aber ich will nur sagen, aus Mitteldeutschen kommt ja Arbeit als Plage, als ne, das, der Begriff kommt schon daher.
Also die klassische entfremdete Lohnarbeit, das ist das, wo wir knuffen gehen müssen, um Geld zu verdienen, um irgendwie zu leben.
Ja, und viele müssen heute nur. Viele haben einen Job, die haben keine Arbeit, die haben einen Job, verdienen damit ihr Geld, weil das ist die Art und Weise, wie sie sich an der Gesellschaft beteiligen können. Sie verdienen Geld und werden dann Konsumenten und geben das Geld aus. Und der alte Marx hat mal gesagt, man trägt die Gesellschaftlichkeit in der Tasche herum als Geld. Ja. Wenn man kein Geld hat, hat man keine Gesellschaftlichkeit.
Sie haben jetzt mit Marx angefangen, dann mache ich damit weiter. Der hat ja von dem Grundwiderspruch des Kapitalismus gesprochen, dass auf der einen Seite der Kapitalismus die Arbeit braucht, ja, und auf der anderen Seite schafft er die Arbeit ab. Also das heißt, es gibt immer weniger Leute, die im Grunde produktive Arbeit finden, die im Verwertungsprozess der Arbeit drin sind und immer mehr fallen raus. Und die rausfallen, sind eigentlich wertlos. Ne? Das sind die wertlosen Mitglieder der Gesellschaft.
Ja, leider ist es so. Und deswegen gibt es ja heute ganz viele Strömungen, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Kapitalismus ist überlebt. Historisch können wir den nicht mehr brauchen. Das war eine historische Phase, der ist 250 Jahre alt, 300 Jahre alt.
Junges Ding, ne?
Wo man also anfängt, junges
Kapitalismus,
Ding. Und es wird Zeit, dass wir uns neue Formen suchen, weil es ist ja nicht nur, dass die Menschen unter der Arbeit leiden, die Natur leidet ja auch unter dieser Art von Arbeit. Das wissen wir ja. Und insofern geht es jetzt nicht darum, die große Revolution und sowas zu machen. Ich war früher auch mal in solchen Organisationen, wo wir dachten, wir machen die Revolution. Es kommt aber an zu gucken, wie können wir Schritt für Schritt und mit welchen konkreten Maßnahmen in ein zukunftsfähiges Arbeits- und damit auch Wirtschaftsmodell kommen.
In der Zeitung von heute kann man ja Folgendes lesen: Waschen, schneiden, föhnen und trotzdem aufstocken beim Amt. Das ist eine Katastrophe, oder? Das, also meistens sind es ja Frauen, ne, die also dann im Friseur arbeiten. Wir lassen uns für 10, 15, 20 Euro die Haare schneiden. Und diese Frauen, die den ganzen Tag arbeiten, dann noch Arbeit zu Hause haben, möglicherweise noch Kinder, die müssen zum Jobcenter gehen und aufstocken. Da müsste doch ein Riesenaufschrei durch die Gesellschaft gehen. Geht aber nicht, ne?
Ja, die können meistens gerade nicht schreien. Das ist das Problem. Die Gewerkschaften ackern ja dran. Aber das ist eben eine Konstruktion, die würdelos ist. Das geht nicht. Aber genau wie Sie sagen, wir haben im Augenblick eine Spaltung der Gesellschaft. Es gibt die sogenannten Leistungsträger. Sie kennen es von der Uni auch, ne? Die ganzen Initiativen. Wer ist der Beste? Exzellenzinitiativen. Und die anderen fallen raus und man kann sie scheinbar nicht mehr brauchen. Dabei haben wir so viel zu tun. Wir können uns das gar nicht leisten. Wer wird denn die ganzen alten Menschen pflegen? Und wir wissen, dass wir überaltern. Wer kümmert sich denn um die Regeneration der Natur? Das wird nicht bezahlt gemacht. Das wird alles entweder ehrenamtlich oder gar nicht gemacht. Wir haben viel zu viel zu tun. Wir können uns weder die Arbeitslosen leisten, noch können wir uns leisten, dass wir nur Erwerbsarbeiten. Wir müssen ganz anders denken, wenn wir zukunftsfähig, das heißt, wenn wir sozial und ökologisch langfristig, ja, wir leben alle nicht langfristig, das ist klar, wir leben alle 80, 90 Jahre maximal. Aber wenn Menschen auf der Erde noch eine Zukunft haben sollen, dann geht es genau darum, sozial und ökologisch was völlig anderes zu entwickeln.
Die dann die Arbeit haben, die Leistungsträger der Gesellschaft sind, die brauchen dann Psychiater, die sind ausgebrannt, die machen sich kaputt und sind auch nicht glücklich mit ihrer Arbeit, mit ihrem Job, also häufig, oder?
Ja, die einen haben viel Zeit, das sind die Arbeit. Ich will so sagen, wir haben eine hohe Produktivität. Wir können uns sehr viel Freizeit leisten. Wir können uns Muße leisten. Muße ist ein positiver Begriff. Stattdessen haben die freie Zeit die Arbeitslosen. Und das ist nicht Muße, was die haben. Und die anderen haben eben keine freie Zeit. Die sind überarbeitet. Die haben zwar viel Geld, aber da werden sie auch nicht glücklich. Es ist auch ein Verteilungsproblem. Und das möchte ich noch sagen. Wir haben ganz viele Verteilungsaufgaben in dieser reifen Gesellschaft. Wir sind jetzt eine reiche Gesellschaft. Wir haben jetzt Aufgaben der Verteilung, des sozusagen der Regeneration der Natur und der Stabilität des Sozialen. Und das haben Sie vorhin angesprochen, aus einer geschlechtergerechten Perspektive.
Ja. Sie haben ein Konzept, das habe ich mir mal durchgelesen. Wie wird aus der Zukunft der Arbeit zukunftsfähiges Arbeiten, lebensfreundlich, naturgemäß, geschlechtergerecht? Das klingt so, als ob wir das gerade nicht haben. Darüber werden wir noch reden. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, auch mit Ihnen dann zu reden. Ich möchte aber noch die anderen Menschen vorstellen, die hier mit in der Runde sitzen. Johannes Pfistner, Vorstand und Mitbegründer der Think Camp gemeinnützigen EG, also eine Genossenschaft, Interquality Service, klingt alles unheimlich elektrisch, Berater und Coach für nachhaltige Entwicklung, Mitglied des Global Marshall Plans, Initiative des Forums Interkulturelles Leben und Arbeiten. Schön, dass Sie da sind. Sie beraten ja Firmen oder Menschen, die in Firmen arbeiten dann mit denen. Sie machen da wunderbare Reisen. Ich würde Sie gerne mal mit einem Zitat von Götz Werner konfrontieren. Die Arbeit in der Naturgrundlage, die Arbeit an der Materie und die Arbeit in der Produktion, die geht uns Gott sei Dank aus. Die Wirtschaft hat die Aufgabe, die Menschen von der Arbeit zu befreien. Wenn Sie mit Leuten aus der Wirtschaft reden und sie damit konfrontieren würden, würden die kapieren, was Götz Werner meint?
Also ich glaube, wir würden kein Honorar dafür bekommen. Götz Werner meint es so, wie es sein soll, aber in der Wirtschaft wird sowas eigentlich im Regelfall nicht anerkannt. Wenn man mal zumindest die Konzerne anschaut, bei mittelständischen Betrieben oder Familienbetrieben ist das was anderes, aber bei den Konzernen zählt eben die Optimierung, die Geldmaximierung im Regelfall.
Die zählt, andererseits ist ihr höchstes Gut sind ja die Arbeitskräfte, aber um die ist es immer schwerer, sich zu kümmern.
Also da haben wir sehr gegenteilige Erfahrungen gemacht mit dem höchsten Gut. Wir haben sehr viele Optimierungsprojekte in Organisationen gemacht in den 80er, 90er Jahren bis 2000 ungefähr, auch mit sehr wirkungsvollen Werkzeugen, wo die Firmen viel Geld verdient haben. Und als wir dann einen Umschwung gemacht haben und gesagt haben, dass die Mitarbeiter zum Beispiel 50% von den Erträgen bekommen sollten, da ging unsere Auftragslage um 95% zurück. Das heißt, das wird im Regelfall nicht akzeptiert hier, dass der Mitarbeiter das höchste Gut ist, sondern er ist Verbrauchsmaterial.
Das heißt, Sie waren mal so ein Optimierer, so ein Böser, der dann dafür gesorgt hat, dass die Leute entlassen worden sind?
Nee, entlassen haben wir nie jemanden. Aber wir haben versucht, das im menschlichen Sinn zu machen, auch in dem guten Sinn jetzt, dass wir die europäische Wirtschaft, sage ich mal, im Weltmarkt wettbewerbsfähig halten müssen. Aber die Einsicht kam dann eben auch mit Systemmodellen, die wir in den 90er Jahren entwickelt haben, dass das keine schöne Zukunft ist, dass das eigentlich ein Horrorszenario ist, wenn wir alles immer weiter optimieren und hier die Menschen nur noch ein Werkstück sind, die halt in der Optimierung auch liegen bleiben auf dem Boden.
Wie kann das gehen mit der Optimierung und mit den guten Absichten? Sie sagen, Sie mussten dann nicht unbedingt Leute entlassen. Ist das nicht die einzige Möglichkeit der Optimierung? Also im Konkurrenzkampf der Firmen ist der Lohn sozusagen das Einzige, wo man irgendwann noch optimieren kann. Wenn alles effektiviert ist mit Maschinen, ist die Arbeitskraft das Einzige, wo die Firmen sparen und im Konkurrenzkampf bestehen können, oder?
Also ich glaube, das Grundproblem liegt hier an unseren Denkmodellen. Die Denkmodelle jetzt sind alle auf quantitatives Wachstum ausgerichtet und die Qualität bleibt hier im Regelfall liegen. Und quantitatives Wachstum funktioniert vielleicht auch noch in Märkten, wo nach dem Krieg, wo das Wachstum einfach notwendig war, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Aber das ist heutzutage ja nicht mehr der Fall. Und das heißt, das geht immer auf Kosten von irgendjemand anderen, dass Arbeitsplätze dann in anderen Firmen ruiniert werden. Wenn eine Firma besser wird, bleibt ja irgendwo anders eine kleinere Firma auf dem Boden, geht bankrott oder etwas anderes, was dann nicht so schön ist. Und wenn ein Land nicht mehr so gut ist oder ein Land besser ist, wie in China jetzt von Arbeitskosten, und wir haben auch Projekte in Indien gemacht und in anderen Ländern, und diese Bedingungen, die da sind, die kommen im Regelfall nicht dem Menschen zugute. Das heißt, wir bauen alles auf etwas auf. Ich meine, Sie haben das vorher auch gesagt mit dem Kapitalismus, wo eben nicht mehr der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern die Macht und das Geld verdienen. Und da sollten wir uns wehren dagegen.
Was machen wir nun mit diesem Kapitalismus, mit diesem Ding, mit diesem jungen Ding, der noch gar nicht so alt ist? Gibt es ja Vorschläge, das abzufedern, diesen krisenhaften Verlauf des Kapitalismus? Die einen sagen, es gibt also Krisengeschichten, das muss man also regulieren und irgendwie menschlicher machen, den Kapitalismus. Die anderen sagen, nee, das Wirtschaftssystem ist krisenhaft und ist das Problem. Da gehen ja die Meinungen weit auseinander. Und da gibt es Leute, die sagen, wir können innerhalb dieses Systems eine ökosoziale Marktwirtschaft hinbekommen. Wir können nachhaltig wirtschaften und wenn wir dann noch ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, dann sieht die Welt sowieso noch mal ganz anders aus. Einer, der sich seit vielen Jahren mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigt, ist Thomas Löhr, der Dritte in der Runde, Privatdozent an der TU Dortmund und Gastdozent an der Privaten Universität Witten und Gründungsmitglied der Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung und Gründungsherausgeber der Zeitschrift Sozialer Sinn. Herzlich willkommen, Herr Löhr. Freiheit statt Vollbeschäftigung, Moment mal, also wenn ich den Politikern glaube, dann ist doch Vollbeschäftigung irgendwie noch möglich und wenn alle Arbeit haben, dann sind wir doch alle frei, oder nicht?
Tja, also
wem bin ich da auf den Leim gegangen?
Da muss man über den Arbeitsbegriff etwas differenzierter reden, über den Freiheitsbegriff auch. Ich würde gerne, weil Sie mich jetzt mit den verschiedenen Tätigkeiten vorgestellt haben, etwas vor die Klammer ziehen, weil ich einerseits als Soziologe tätig bin und andererseits Mitbegründer dieser Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung und mir es sehr wichtig ist, ganz im Sinne Max Webers von der Wertfreiheit der Wissenschaft, das scharf zu trennen. Das heißt, wenn ich mich für das bedingungslose Grundeinkommen einsetze, dann speisen sich natürlich Argumente aus den Erfahrungen, die ich auch in meinen wissenschaftlichen Tätigkeiten gemacht habe. Da kam auch der erste Impuls daher. Aber ich beanspruche nicht, aus wissenschaftlichen Gründen heraus einen bestimmten Wert zu vertreten. Also wenn ich hier für das bedingungslose Grundeinkommen argumentiere, dann tue ich das von einem bestimmten Wertstandpunkt aus, der nicht wissenschaftlich abgesegnet ist. Das muss man einfach sagen, wenn man von diesen beiden, also in diesen beiden Rollen gewissermaßen vorgestellt ist. Das Zweite, also zu dem zu der Frage der Freiheit und der Arbeit. Die Idee dieses Slogans Freiheit statt Vollbeschäftigung ist geboren worden als eine Reaktion auf diesen Vollbeschäftigungsmythos, der von links bis rechts in allen politischen Parteien nach wie vor zu dem Zeitpunkt, als wir die Initiative gegründet haben, 2003, aber in besonderem Maße vorherrschte. Also das Hinterherrennen hinter Vollbeschäftigung, trotz der offensichtlich, Sie haben von der steigenden Produktivität geredet, trotz der offensichtlich steigenden Produktivität, die, wenn man es in Arbeitsstunden umrechnet, auch klarerweise dazu führt, dass menschliche Arbeit immer weniger wird, weil die Produktivität, die Wertschöpfung, die steigt, enorm steigt, über Methoden und Maschinen erzeugt wird. Also das, was Max Weber auch den geronnenen Geist genannt hat. Also wir haben Innovationen, die uns dazu verhelfen, Prozesse, die standardisierbar sind, die routinisierbar sind, auch zu standardisieren und dann schließlich auch zu automatisieren. Und das heißt, wir produzieren Arbeitslosigkeit. Nun hat mir ein Künstler aus Münster, Tim Ulrichs, mal gesagt, so ganz naiv, ja, wieso reden wir eigentlich von arbeitslos? Wieso reden wir nicht von arbeitsfrei? Ja, das ist genau der Moment der Muße, den Sie angesprochen haben. Und das ist das, was Götz Werner sagt, die Wirtschaft ist eigentlich dazu da, uns von der Arbeit zu befreien.
Eigentlich eine tolle Sache.
Ja. Eben, genau das. Nur die Frage ist natürlich, von welcher Arbeit, also welche Arbeit meinen wir damit und was sind die Rahmenbedingungen, unter denen das möglich ist. Und da möchte ich vielleicht mal auf einen sehr erfolgreichen Unternehmer zurückgehen, dessen Unternehmen nach wie vor existiert, nämlich Robert Bosch. Der hat mal gesagt, ich zahle nicht hohe Löhne, denn alle Leute, die bei ihm gearbeitet haben, die haben ordentlich verdient, die haben sehr gut verdient. Ja, da ging das Sprichwort, halt dein Gosch, ich schaff mein Bosch. Ja, also das war ein richtiger Stolz, der da herrschte. Er sagt, ich zahle nicht hohe Löhne, weil ich viel Geld habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich hohe Löhne zahle. Das heißt, er schafft seinen Arbeitern Bedingungen, damals schon, zu Bedingungen, wo vieles, was wir heute maschinell erledigen können, vieles Handarbeit war. Er schafft seinen Arbeitern Bedingungen, produktiv zu sein. Und das ist die Voraussetzung, die wir brauchen. Also auch in den Unternehmen, ich bin auch freiberuflich tätig im Bereich von Unternehmensberatung, Organisationsberatung, Bürogestaltung und solche Dinge. Und wenn wir da Forschung machen, dann ist immer ein ganz wesentlicher Punkt, der dabei herauskommt, diejenigen sind am produktivsten, denen gute Bedingungen geschaffen werden, ihr eigenes Ding zu machen, um es mal salopp zu sagen. Das heißt, das ist eine Voraussetzung für produktive Arbeit und die wird nach wie vor erforderlich sein. Das heißt aber auch, dass wir nicht Leute dazu zwingen müssen, sei es durch Hartz-IV-Gesetze, durch die ganzen Kontrollmechanismen und so weiter, die da herrschen, sei es durch die Idee der Arbeitsumverteilung oder Ähnliches, dass wir Leute dazu zwingen müssen, Erwerbsarbeit nachzugehen. Denn Erwerbsarbeit als Quelle von Einkommen, und jetzt komme ich zu den zwei Begriffen von Arbeit, Arbeit als Quelle von Einkommen ist heute überflüssig. Wir haben eine so hohe Produktivität, wir haben ein so hohes Bruttoinlandsprodukt, dass wir über eine steuerliche Abschöpfung dieses Bruttoinlandsprodukts, was überwiegend durch Methoden und Maschinen erzeugt wird, dass wir darüber alle in die Lage setzen können, mit ihren eigenen Fähigkeiten sich zu verwirklichen, das ist die persönliche Seite, und produktiv zu sein, das ist die innovative wirtschaftliche Seite. Und wenn ich das vielleicht noch mit einem Beispiel beleuchten darf, eine Musikschullehrerin, die meinen Sohn unterrichtet hat im Akkordeonspiel, die hat ihrerseits einen Sohn und zu der Zeit hatte der gerade seinen Schulabschluss gemacht. Und er wusste genau, was er werden wollte, nämlich Mechatroniker. Und er wusste auch genau, also das ist der neue Beruf, der hervorgegangen ist aus dem Autoelektriker und dem Automechaniker. Und er wusste auch genau, bei welcher Firma. Und da hat er sich auch beworben. Und nur da. Na, jetzt können Sie sich die Mutter vorstellen. Ja, die hat natürlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wie kannst du in der heutigen Zeit dich nur bei einer Firma bewerben? Das ist doch, also du musst doch deine Möglichkeiten, du musst doch einfach alle Möglichkeiten ausschöpfen, irgendwie einen Job. Die Rede von Job ist ja auch sehr verräterisch. Ja, wir reden ja gar nicht mehr von Arbeit, wir reden von Job, weil es nur noch darum geht, irgendwas in Beschäftigung zu kommen, sozusagen, wo ich mein Einkommen herbeziehe. Sie hat ihn bekniet und schließlich und endlich hat er eine zweite Bewerbung geschrieben. Und nun kam das Unglück über ihn, denn von beiden Firmen wurde er eingeladen zum Bewerbungsgespräch und von der Firma, wo er gar nicht unbedingt hin wollte, beide am gleichen Tag, um irgendwie so Mittagszeit, 14 Uhr oder so, und von der Firma, wo er hin wollte, um 16 Uhr. Da hat ihm, also ich glaube nicht, dass er das strategisch gemacht hat, sondern da hat ihm sein Unbewusstes, glaube ich, geholfen. Da hat er einen Mittagsschlaf gemacht und hat den ersten Termin verpennt und ist zu der zweiten Firma. Ja, was meinen Sie? Natürlich haben die den genommen, mit Kusshand. Wer so sicher ist, was er da will und so engagiert ist und sich so einbringt, und ich würde meine Hand ins Feuer legen, dass er am Ende seiner Ausbildungszeit von dieser Firma übernommen wird, weil so einen engagierten Mitarbeiter kann sich eine Firma nur wünschen. Nur, das ist heute eine Ausnahme. Warum schaffen wir nicht Bedingungen, dass so etwas die Regel ist? Dass jeder sich überlegen kann, was sind meine Fähigkeiten, dass er sich die Zeit lassen kann. Ja, Studien. Abbrecher, ja, gelten als Misserfolg. Ich halte Studienabbruch für einen großen Erfolg, weil ich entscheiden kann, hier bin ich falsch, ich suche mir den neuen Weg, ich nehme mir die Zeit dafür, nur die haben Sie heute nicht mehr.
Ich höre die Skeptiker rufen, ich höre die Argumente ganz genau, die sagen, aber Herr Löhr, wer macht denn dann die Drecksarbeit? Wer macht dann die Drecksarbeit? Habe ich ja schon häufiger gehört, wer macht dann die unangenehme Arbeit? Und da habe ich ein schönes Argument in diesem Film oder in dem Heft von diesem Film, kennen Sie vielleicht auch Grundeinkommen, im Film, von Henny und Schmidt, das sind zwei Schweizer, die sich auch mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen beschäftigt haben, und da ist das Argument folgendes, die sogenannte Drecksarbeit ist nicht unbedingt dreckig um ihrer selbst willen, sondern aufgrund ihrer geringen Bezahlung, der Geringschätzung und der Arbeitsbedingungen. Es ist oft Arbeit, die den Dreck anderer wegmacht. Mit einem Grundeinkommen kann man auch Nein sagen, oder sie wird attraktiver durch bessere Bezahlung. Ist das ein gutes Argument?
Also ich würde dem noch was hinzufügen. Also es gibt drei Möglichkeiten, diese sogenannte unangenehme Arbeit zu machen unter Bedingungen von Grundeinkommen. Die erste, und da ist das Potenzial lange nicht ausgeschöpft, ist Maschinisierung, Automatisierung, Optimierung in dem engeren Sinne. Also nehmen Sie die Müllabfuhr, ja, da ist mittlerweile, also bei uns selbst in so einem kleinen, also ich wohne im östlichen Rand des Ruhrgebiets, in einem kleineren Ort, da sitzt einer auf dem Bock und fährt mit der Maschine da entlang, und die Mülltonnen werden automatisch geleert. Da braucht keiner mehr, diese Mülltonnen einzuhängen und so weiter. Nur ein Beispiel, und da sind noch viele Potenziale. Wenn Sie in die skandinavischen Länder gehen, in die Wälder gehen, wie dort mittlerweile Holz geerntet wird, das läuft vollautomatisch. Da geht tagsüber ein Förster durch den Wald.
Was im Wald da passiert?
Ja, da geht ein Förster durch den Wald, der kann, wie es gemacht wird, ist eine andere Frage, der kann im Prinzip jedes Vogelnest, was schützenswert ist, in seinem Laptop, den er auf dem Bauchladen vor sich herträgt, eintragen, und die vollautomatische Holzerntemaschine berücksichtigt das. Das ist die Frage, ob das gemacht wird. Das ist eine andere Frage, aber möglich ist es. Also Automatisierung. Das Zweite ist, haben Sie gesagt, mit dem Zitat, bessere Bezahlung. Ja. Dann können auch mal Leute, die sagen, also ich will jetzt mal aufstocken für ein Jahr, dann mache ich mal ein Jahr die sogenannte Drecksarbeit, wenn sie gut bezahlt wird, und leiste mir dafür etwas, was ich mir sonst vielleicht nicht leisten kann. Und das Dritte ist selber machen. Also natürlich werden wir viele Dinge dann eben selber machen müssen. Jetzt frage ich mich aber, was ist die Kehrseite, wenn wir sagen, wir wollen es nicht selber machen? Die Kehrseite darf, also wir brauchen Leute, die das machen. Und wir können auch nicht so hohe Löhne bezahlen. Also müssen wir Leute und jetzt sage ich es mal scharf, als Sklaven halten, nämlich unter Bedingungen, dass sie müssen ihr Einkommen erwerben, also müssen wir sie dazu zwingen, dass sie ihr Einkommen erwerben, und dann können wir sie auch dazu zwingen, Arbeiten zu machen, die wir nicht selber machen wollen. Ja, in der griechischen Polis hat man dafür Sklaven gehabt. Heute hat man auch dafür Sklaven, nur man nennt sie nicht Sklaven. Mhm. Ja, man nennt sie ein Eurojobber oder Ähnliches. Ja,
Niedriglohnsektor.
Der Niedriglohnsektor ist eigentlich eine moderne Form der Sklavenhaltung. Weil wir zwingen die Leute dazu, über unsere Arbeitsbedingungen, über unsere Einkommensbedingungen, zwingen wir sie dazu, Tätigkeiten zu machen, die sie nicht machen wollen. Und das ist ja nur ein Sonderbereich, weil das ist ja in vielen anderen Bereichen, die Rede von Job habe ich eben schon angesprochen, zeigt das ja, in anderen Bereichen genauso. Also die Unternehmen werden dann effektiv, wenn sie solche Mitarbeiter haben wie diesen Mechatroniker, der das machen will, ja, der sich dort entwickeln kann. Aber nicht Leute, die da hingehen, weil sie irgendeinen Job brauchen, irgendeine Einkommensquelle brauchen. Ja, dann gibt es Dienst nach Vorschrift, dann macht man irgendwie das Nötigste und so weiter. Dann gibt es die endlosen Auseinandersetzungen über, muss ich jetzt zur Raucherpause stechen oder muss ich nicht stechen. Das entfällt alles, wenn ich jemanden habe, der Interesse an seinem Job hat. Dann ist es nämlich kein Job mehr, der sich dort selbst verwirklicht und gleichzeitig produktiv, innovativ ist.
Da gibt es Applaus. Frau Bisecker, Herr Löhr hat eben gesagt, also die Mutter sagt, was willst du denn mal werden? Und ich weiß, was ich werden will. Und das ist ja oftmals auch die Frage an Kinder, was willst du denn mal werden? Und das ist natürlich immer bezogen auf den Job, auf die Arbeit. Ist das kulturell nicht so sehr verankert, dass Menschen sich über den Job, über die Erwerbsarbeit definieren, und ist auch nicht die ganze Gesellschaft auf das Arbeitsleben ausgerichtet?
Ja und nein. Also ich will gleich sagen, wir müssen die Diskussion weiten. Wenn wir über Zukunft der Arbeit reden, reden wir nicht nur über die bis heute bezahlte Arbeit, sondern 3/4 der gesamten Arbeit wird heute unbezahlt geleistet. Die gesamte Sorgearbeit.
3/4?
Ungefähr 3/4 oder 2/3. 2/3, nicht 3/4, 2/3. Und die gesamte Sorgearbeit, alles, was außerhalb des Marktes an Arbeit geleistet wird, wird ja hier in der Diskussion gar nicht eingefangen. Aber darum geht es gerade. Also wir haben ja eine Gesellschaft, ich gehe gleich auf Ihre Frage ein, wir haben ein Wirtschaftssystem, was im Grunde sagt, Ökonomie ist nur, was am Markt passiert. Abgespalten sind aber einerseits die Produktivität der ökologischen Natur und die Produktivität der unbezahlten außermarktlichen Arbeit. Das ist im Grunde vor allen Dingen heute Frauenarbeit, sozial, nicht biologisch, aber sozial ist das Frauenarbeit. Die ist unbezahlt, die ist abgewertet, die gilt als un- oder maximal reproduktiv und die Natur auch. Beides wird gebraucht. Jeder, der morgens zur Arbeit geht, hat schon ganz viele Sorgeprozesse erfahren oder selbst gemacht. Und die ökologische Natur brauchen wir auch, aber es wird nicht bewertet in der Ökonomie. So, und daher kriegen wir die sozialen und ökologischen Krisen. Und wenn wir über Neues nachdenken, müssen wir die Perspektive weg vom Markt, von diesen Lebensprozessen auf die Ökonomie richten. Und dann sehe ich eben, dass ganz viel außerhalb des Marktes passiert. Und dann kann ich zukunftsfähig fragen, welche Märkte brauchen wir denn? Auch welche Art von bezahlter Arbeit? Und was machen wir mit der unbezahlten Arbeit? Da bin ich bei Ihnen auch mit dem Grundeinkommen. Überhaupt keine Frage. Mhm. Aber wir müssen, also es geht mir wirklich darum, deutlich zu machen, auch diese Sklaven, die Sie an denen erwähnen, sind heute großenteils Frauen. Ist ja kein Wunder, dass Sie mit einem Frauenjob anfangen, als Sie das sagen. Weil die sozial-weibliche Arbeit außerhalb des Marktes nicht bewertet ist, ist auch die innerhalb des Marktes ganz schlecht bewertet. Ich sage immer, 50% der unbezahlten Sorgearbeit gehört den Männern. Sie haben sie noch nicht eingefordert. Aber es wird Zeit, diese Umverteilung. Erst dadurch kriegen wir eine Aufwertung. Das heißt, wir müssen die ganze Arbeit, die zivilgesellschaftliche Arbeit, die unbezahlte Care-Arbeit, Subsistenzarbeit, Eigenarbeit, das alles sind Arbeitsformen jenseits des Marktes, die es auch schon gibt.
Die es gibt, aber die nicht anerkannt sind. Also wenn eine Frau sagt, also sie hat den, der Ernährer, ne, der den Job hat, der bringt das Geld nach Hause, und dann wird die Frage, was machen Sie denn so? Ich gehe nicht arbeiten, ich arbeite nicht. Das Gegenteil ist der Fall, weil man weiß,
klar,
was...
Sie arbeitet. Das ist das Gesetz. Erstmal dieses Modell, was Sie jetzt erwähnen, die Ernährer-Hausfrauen-Ehe, ist ebenfalls so altbacken wie der Kapitalismus. Also das wissen wir. Ich denke, die jungen Frauen hier im Raum werden alle sagen, das ist nicht mein Lebensmodell. Jetzt nochmal zu der anderen Arbeit. Diese bürgerliche Gesellschaft als gesellschaftliche Form des Kapitalismus ist entstanden, gruppiert sich oder wird integriert über Erwerbsarbeit. Das ist das historische Modell. Daran hängt Anerkennung, daran hängt Einkommen, daran hängt soziale Sicherheit, daran hängt das Steuersystem, wenn sich da auskennt.
Steuersystem, also alles. Ehen werden bevorzugt und diese Modelle...
Ja, überhaupt, es geht um Erwerbsarbeit. Es geht alles fixiert sich auf Erwerbsarbeit. Das ist historisch konstruiert, gesellschaftlich gemacht. Und wenn wir das jetzt sehen, können wir sagen, nun gehen wir weiter. Im Augenblick ist das aber so. Im Augenblick fixiert sich alles darauf und es reibt sich aber im Augenblick, weil das, was die beiden Kollegen eben sagten, das passiert ja. Die Erwerbsarbeit wird zunehmend eigentlich weniger. Wir sollten sie teilen, also wir sollten die Arbeitszeit mindestens auf 30 Stunden reduzieren. Dann können wir eine ganze Menge Menschen integrieren. Und da gebe ich dem Kollegen, ich weiß den Namen nicht, recht. Wir brauchen gute Arbeit. Es gibt eine Debatte im DGB über gute Arbeit. Es gibt sie in der ILO, also der Internationalen Arbeitsorganisation, über anständige Arbeit. Und da geht es genau um diese Sachen. Also Zukunft der Arbeit heißt für mich erstens Erweiterung des Arbeitsbegriffs. Gucken vor allen Dingen auf das, was außerhalb des Marktes läuft. Und das Geschlecht, also zwischen Männern und Frauen umverteilen, aufwerten, anerkennen. Und das heißt auch diese weiblichen Tätigkeiten im Markt, die ja alle schlecht bezahlen. Meine Tochter ist im ambulanten Pflegedienst. Ich kann Ihnen sagen, was da los ist. Das ist ein Wahnsinn. Ach ja, zu Ihrer Automatisierung wollte ich Ihnen sagen. Ich habe gelesen einen Artikel, da hat jemand einen Sessel erfunden. Entschuldigung, wenn ich mich vorlehne, muss ich meinen Schuh ausziehen. Einen Sessel erfunden. Wenn ich mich reinsetze, misst er meinen Blutdruck. Ein Spiegel erfunden, der mir sagt, wann ich welche Pillen nehmen muss. Ich sage das nur deswegen, ich sage nicht, dass Sie das wollen. Aber Automatisierung ist an bestimmten Stellen nicht möglich. Und wir haben den ganzen Dienstleistungsbereich, der personennahen Dienstleistung im Markt, aber vor allen Dingen außerhalb des Marktes. Das ist eine riesige zukunftsfähige Aufgabe und ein Arbeitsvolumen. Wir haben keine Zeit für diese industrielle Arbeit. Wir müssen hier tätig werden. Wir importieren jetzt Chinesinnen, habe ich gelesen, als Pflegekräfte. Weil wir haben zu wenig. Warum? Zu Recht. Im Markt ist es zu schlecht bezahlt. Und außerhalb des Marktes gibt es keine soziale Infrastruktur, die den Menschen, die es machen, und das sind eben noch zu 90% Frauen, helfen. Also Zukunft der Arbeit heißt eine soziale Infrastruktur, Kindergärten, Kinderplätze, Pflegestützpunkte, Zeit für diese Sachen. Also weg mit dieser langen Erwerbsarbeitszeit. Wir brauchen viel mehr Zeit für anderes. Und das andere nur noch den einen Satz. Und es geht auch um das Ökologische. Wie können wir denn so mit der Natur umgehen, dass wir sie nicht ständig kaputt machen? Wir müssen uns an deren Zeiten gewöhnen und sie nicht ausbeuten. Und das heißt, wir brauchen insgesamt viel mehr Zeit jenseits des Marktes als im Markt.
Wie kann denn dieser Kultur- und Wertewandel passieren? Sie schreiben ja, das alte System der Erwerbsarbeit muss transformiert werden in ein neues Arbeitskonzept und diese Arbeit muss zukunftsfähig sein, lebensfreundlich, naturgemäß, geschlechtergerecht. Das klingt alles jetzt gut, aber wie kann dieser Prozess gehen? Das ist ja nicht nur eine rein wirtschaftswissenschaftliche, wirtschaftspolitische Entscheidung. Das ist ja ein Kultur- und Wertewandel, der enorm ist. Also auch vom Selbstverständnis. Also die Frauen, von denen Sie sprechen, die sagen ja selber, sie arbeiten nicht. Kinder fragt man, was sie mal werden wollen. Und alle definieren sich über Job, über Arbeit und nicht über das andere, was irgendwie noch drumherum ist. Das ganze Bildungssystem ist auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet. Das wäre doch ein völliger Umbau auch der Gesellschaft.
Ja, aber der ist ja auch im Gange. Also diese Ideen, die wir hier entwickeln, sind ja nicht nur in einzelnen Köpfen entwickelt. Es gibt viele Umfragen, die sagen, dass junge Menschen, gerade auch junge Männer, nicht mehr dieses Modell haben wollen. Ich bin der Einkommenserwerber sozusagen, meine Frau ist zu Hause. Sie wollen weniger arbeiten, sie wollen für Familie da sein und so weiter. Der Wertewandel ist im Gang. Wir müssen ihn nur unterstützen und das am besten auch vom Katheder, am besten auch von der Ökonomie heraus. Da gebe ich den jungen Leuten hier recht. Ich habe 33 Jahre unterrichtet in Bremen und habe heterodoxe Ökonomie gemacht. Aber es ist nicht so einfach. Aber das ist im Werden. Kapitalismus ist in 250 bis 300 Jahren entstanden. Ich hoffe, wir brauchen nicht so lange, um eine weitere Entwicklung zu machen. Aber es ist eine Entwicklung und es ist eine soziale Konstruktion, die wir sozusagen hier neu machen müssen. Und es gibt Initiativen für Arbeitszeitverkürzung. Es gibt dieses, ne, Männer gegen länger, ist ja eine interessante Formulierung, das haben Kollegen gemacht. Also Arbeitszeitverkürzung, Umverteilung der Arbeit, soziale Infrastruktur, Grundeinkommensabstützung, alle diese Ideen sind da. Wir müssen sie in der Politik verankern. Wir müssen es tun.
Sie sagen, dass sich was tut. An den Universitäten habe ich das Gefühl, dass sich nichts tut. Die Hochschulgruppe Impuls hat ja damit auch ein Problem, dass Sie sagen, also die Mainstream-Ökonomen, nicht wie Sie, die Postautisten, die Heterodoxen, die kritischen Ökonomen, die kriegen doch selten eine Professur an den großen Universitäten. Man kann doch die kritischen, die heterodoxen Ökonomen mit einer Lupe suchen. Und vielleicht gibt es hier in Erfurt 2, 3. Und es gibt diese Hochschulgruppe, aber tatsächlich ist doch die Mainstream-Ökonomie, die sich mit ihren Gesetzen mit ihren Modellen ja bewiesen hat, dass es nicht funktioniert. Ja. Die haben immer noch das Sagen und bilden die Eliten aus. Tut sich da wirklich was?
Ja, es tut sich was, aber ich gebe Ihnen recht, das geht immer wieder rauf und runter. Also es war, als wir die Bremer Universität gründeten, Anfang der 70er Jahre mit anderen Universitäten, haben wir gedacht, jetzt sind wir das alles los. Pustekuchen, wir haben es wieder. Also insofern, der Fortschritt ist eine Schnecke und manchmal geht er auch rückwärts. Das ist leider das Problem. Man kann zeigen, dass also beispielsweise dieses Verfahren mit den peer-reviewten Texten, die Peers sind in der Regel gerade diese alten Köpfe. Sie kriegen keine neuen Themen rein, weil die alten Köpfe sagen, das ist nicht Ökonomie. Da ist viel zu tun. Aber das ist nicht hoffnungslos. Aber es ist verkrustet. Alle Institutionen, die wir haben, sind leider in diesem alten Modell. Und wir müssen an allen Punkten anfangen. Und diese Initiative hier ist ein so ein Punkt. Arbeitszeitverkürzung. Wo immer man ist, die Studenten haben mich früher immer gefragt, wo soll ich am besten hingehen, wo ihr seid, mit eurem Kopf, euren Initiativen in Richtung sozial, ökologisch, gendergerecht. Man kann so viel tun und es passiert auch so viel.
Ihr Urteil ist gnadenlos, aber Ihre Hoffnung, die ist groß. Herr Pfister, teilen Sie diese Hoffnung, dass tatsächlich die Gesellschaft im Wandel ist, dass sich was tut in den Köpfen und auch bei denen, die Entscheidung treffen müssten?
Also bei denen vielleicht noch nicht ganz so, aber bei den jüngeren Menschen mit Sicherheit, auch bei meinen Studenten, ich habe das heute auch mal erklärt, da frage ich immer, was wollt ihr eigentlich wirklich machen, wenn die jetzt vor ihren Bewerbungen stehen? Und bei vielen kommt dann noch raus, ja, ich möchte bei BMW arbeiten, ich möchte einen Imagejob, ich möchte viel Geld verdienen. Aber es sind dann doch immer 20-30% da, die das ganze System in Frage stellen. Und auch hier sehr bedenklich werden, vielleicht schon nach dem 6. Semester auch sagen, eigentlich habe ich das Falsche studiert. Leider haben sie es nicht beim 3. erkannt oder beim 2. schon und sind umgeschwungen. Und der Wandel kommt aber durch die Multiplikation, sage ich mal, weil die Menschen unzufrieden sind und dann anfangen nachzudenken. Die Politik wird aber nichts machen, wenn wir uns nicht bewegen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir mehr und mehr Menschen um uns herum sammeln, was Fritjof Bergmann auch macht, was wir machen, was ATTAC macht, um eben anzufangen zu sagen, wir sind dran, die Welt zu ändern und nicht die Politik. Die Politik reagiert auf die Menge der Menschen.
Auf Druck.
Auf Druck. Und den Druck können wir nur aufbauen, indem wir anders handeln und dieses Handeln auch vorantreiben. Ich bin da auch ein ganz starker Fan eben vom ökosozialen Unternehmertum. Und wenn es nach mir ging, sollte es nur noch das erlaubt sein. Weil alles andere schadet dem Planeten und eigentlich nur noch Arbeit, die Sinn macht, sollte erlaubt sein. Aber wir wollen ja kein diktatorisches System.
Mhm. Ich habe nochmal ein Zitat, ein vorletztes von Studierenden. Wenn man jetzt also nicht die Schüler darauf konditionieren müsste, dass sie dann im Erwerbsleben auf Teufel komm raus den Platz finden, der für sie passt, und wenn denn alle wissen, dass es den längst nicht mehr gibt für alle, also diese verlogene Situation, in der wir uns zurzeit befinden, wenn es zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe. Ist das, das Einzelfälle, solche Gedanken, oder erleben Sie das bei Ihren Studierenden auch?
Bei denen auch. Und wir haben jetzt ein Experiment letztes Jahr gemacht mit Förderschülern in einer Berufsschule, 16- bis 20-Jährige. Und das war ganz interessant. Wir haben mit der Schuldirektion mal ausgemacht, die müssen nicht mehr in die normale Schule gehen. Das hat nicht ganz hingeklappt. Die mussten also 2 Tage normalen Unterricht machen und 3 Tage durften sie machen, was sie wollten. Wir sind in den Wald gegangen mit denen und die sind plötzlich aufgeblüht. Also was in den 3 Tagen Wald dann passiert ist, dass man erstmal einen halben Tag nichts macht, weil man gesagt hat, macht, was ihr wollt, und dann sagt man, ja, null Bock, wir machen nichts. Aber nach einem halben Tag wurde es ihnen langweilig. Dann fingen sie an, Dinge zu suchen, die ihnen Spaß machen. Und nach 3 Tagen war das eine völlige veränderte Gruppe. Und nachdem wir das dann 2-mal, 3-mal in dem Jahr gemacht haben, haben sich da auch Geschäftsideen draus entwickelt. Pausebrotverkauf und solche Dinge. Also die eigentlich abgeschoben wurden von allen, die fingen plötzlich an, selber vernünftig zu handeln, auch das zu machen, was sie wollen. Und da habe ich ein volles Vertrauen, dass wir den Menschen da nichts vorschreiben müssen, sondern dass sich da jeder entwickelt, wenn er nur den Freiraum hat. Aber heutzutage ist ja das Problem, dass wir die Freiräume gar nicht mehr haben. Wenn man anschaut, wie eure Studiengänge sind, ihr rennt von einer Vorlesung zur anderen, es wird immer mehr Input gegeben, aber der Output ist gar nicht mehr möglich. Das heißt, diese Reflexionszeiten, dass man nach der Vorlesung erstmal eine Woche Pause hat, das zu verdauen. Eure Köpfe müssen ja alle platzen eigentlich von dem Blödsinn, der da reingestopft wird und wo nichts mehr rauskommen kann. Und das System müssen wir hier auch ändern, dass wir sagen, ein Teil der ganzen Bildung muss auch eine Herzensbildung sein. Das heißt, den Freiraum zu schaffen, wie kann ich mich als Mensch entfalten, wie kann ich mich als Persönlichkeit entfalten und nicht nur rational jetzt mehr und mehr Input rein. Dafür haben wir Computer, die können wir vollstopfen, aber die Köpfe, die müssen frei sein.
Ich höre schon wieder die Kritiker rufen, die sagen, also ist ja alles schön, was Sie erzählen, aber wer schafft denn die produktive Arbeit, wer soll das alles bezahlen, wo kommt das Geld her? Nun haben ja, ist das ja nun gerade das Thema bedingungsloses Grundeinkommen und Vollbeschäftigung ist eine Idee von gestern, kommt ja nicht nur irgendwie aus der linken oder marxistischen Ecke, Herr Löhr, das ist ja von der katholischen Soziallehre, der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen hat das auch propagiert, zwar in einer Höhe, die ich nicht angemessen finde, bis zur Linkspartei ist im Grunde gibt es da ein breites, ein Bündnis ist es nicht, aber zusammen unheimlich viele Leute, die das auch propagieren. Wie kommt das, dass alle irgendwie auf das Thema kommen, bedingungsloses Grundeinkommen?
Ja, es ist,
oder was haben die gemeinsam?
Es ist eben eine gute Lösung, ja, für viele Probleme, die wir haben. Also einige kommen dazu aus sozialpolitischen Gründen und sagen, wir können unsere Sozialsysteme nicht mehr bezahlen, wir müssen umsteuern auf Steuerfinanzierung. Andere kommen da dazu, weil sie sagen, naja, wir haben jetzt mittlerweile einen Wohlstand erreicht, der es erlaubt, den Staatsbürger als Staatsbürger anzuerkennen und nicht nur als Erwerbstätigen. Also das ist, was Frau Biesinger gesagt hat, dass nicht nur diejenigen, die im Arbeitsmarkt, im sogenannten Arbeitsmarkt, muss man ja mit Klaus Offe sagen, denn es ist ja kein Arbeitsmarkt, tätig sind. Es ist deswegen kein Arbeitsmarkt, weil wir ja nicht wie beim auf dem Markt, ja, den wir alle kennen hier, ich bin eben ein bisschen zu weit gelaufen, beinahe bis zum Fischmarkt. Ich weiß nicht, ob da noch Fischmarkt abgehalten wird, aber beim Fischmarkt können Sie, wenn da Fischmarkt abgehalten wird, können Sie wählen. Gehe ich zu dem Händler oder gehe ich zu dem? Wenn Sie Ihre Arbeitskraft verkaufen, können Sie das nicht, weil Sie nämlich davon leben müssen. Ja, also wir haben keinen Arbeitsmarkt. Also das sind verschiedene Motivationen, die da zusammenkommen. Ich würde aber gerne auf ein paar Dinge eingehen, die gesagt worden sind.
Aber gerne doch.
Ein paar Zustimmungen zuspitzend sozusagen äußern möchte, aber auch ein paar Widersprüche. Also wo ich ganz große Schwierigkeiten mit habe, ist bei der Rede von der Verteilung der Arbeitszeit und bei der Rede von der Verteilung der Arbeit oder bei einer Organisation von Arbeit außerhalb des Marktes. Also wie organisiert man das? Da ist sozusagen der Impetus der Freiheit in dem Motto Freiheit statt Vollbeschäftigung, weil ich nicht ein Zentralkomitee zur Verteilung der Arbeit haben möchte. Wenn ich den Menschen, und da bin ich bei Ihnen, Herr Pfister, zutraue, ja, auch zumute, aber eben zutraue, dass zu wählen, ja, dann werden sie schon was Vernünftiges tun. Also ihre Experimente zeigen das. Andere Experimente, die im Prinzip als Experiment für Grundeinkommen gelten können, es gab einen Veranstalter, der Zivildienstleistende zum Entwicklungshilfeeinsatz in Afrika gebracht hat, hat es aber so gemacht, und das ging eine Zeit lang gut, dann ist ihm leider die Lizenz entzogen worden, er hat die dort einfach machen lassen, was sie wollen. Das fanden welche ganz toll, haben gesagt, oh, Strand, wunderbar. Ja. So, das ging eben auch nur eine kurze Zeit gut, und irgendwann haben die angefangen von sich aus mit Straßenkindern zu arbeiten. Sie haben tolle Projekte gemacht. Das heißt, der Mensch will innovativ sein, der Mensch will kreativ sein und der Mensch will Ideen entwickeln und verwirklichen. Das ist sozusagen eine anthropologische Grundlage sozusagen, von der ich jedenfalls fest überzeugt bin und die, wo alle wissenschaftlichen Untersuchungen, die sich darum kümmern, das auch zeigen, also vom Psychologen her und so weiter. Man arbeitet nicht, weil man muss, sondern man arbeitet, weil man will. Da, wo man muss, macht man es sozusagen, um sein Einkommen zu erwirtschaften und freut sich auf die Zeit, wo man endlich Kuchen backen kann. Ja, wo man nicht das Bad putzen muss, sondern wo man Kuchen backen kann. Und das ist dann ganz wichtige Arbeit. Aber ich würde immer davon ausgehen, wir müssen uns die Möglichkeit dazu verschaffen und dann darauf vertrauen, dass was draus wird. Also die Tätigkeit im sozialen Bereich, die Tätigkeit in der Naturpflege möchte ich auch mit einem Beispiel beleuchten. Mein Vater hat Schäfer gelernt, dann als er die Familie gegründet hat, da ging das mit den Schafen nicht mehr so dolle, da konnte er dann nicht die Familie sicher ernähren, also hat er sich einen sogenannten sicheren Job gesucht und hat bei der Dortmunder Aktienbrauerei im Lager angefangen und hat da gearbeitet und hat schwer malocht und wenig verdient. Am Ende seiner Laufbahn hat er gut verdient, aber er hatte nichts mehr zu tun. Er hat sich voller Verzweiflung irgendwo einen Besen geholt, hat gefegt, wo schon sauber war und so weiter. Er musste seine Zeit dort absitzen. Sobald er zu Hause war, ist dann wieder zurückgezogen an den Ort seiner Geburt. Da hatte er 4, 5 Schafe und da hat er die Schafzucht betrieben. Er hatte ständig Kinder um sich, also er hat sozusagen sozial hochwertvolle Arbeit geleistet, aber er konnte nicht seine ganze Arbeitskraft dem widmen, weil er, um sein Einkommen aufrechtzuerhalten, um seinen Rentenanspruch zu entwickeln und weiter aufrechtzuerhalten, musste er seine Zeit bei der Aktienbrauerei absitzen. Also wenn ich ihm die Möglichkeit gegeben hätte, sein Einkommen zu sichern und dann zu tun, was er für sinnvoll hält, hätte er genau diese Arbeit, die sehr wichtig ist, getan. Natürlich gibt es da auch Arbeit, wo wir jetzt sagen können, ja, mit dem Grundeinkommen wird sich das schon alles regeln. Nein, natürlich werden sich Lohngefüge verschieben müssen. Also es werden solche Tätigkeiten im Pflegebereich und so weiter auch anders entlohnt werden müssen. Und da bin ich völlig bei Ihnen, Frau Biesinger, wenn Sie sagen, es gibt Grenzen der Standardisierbarkeit. Natürlich. Oder der Standardisierung. Es gibt nämlich nicht standardisierbare Tätigkeiten und dazu gehört zum Beispiel die Pflege. Also ich habe jetzt gerade ein Angebot der Pflegehilfe für meinen Schwiegervater gesehen, was sie einreichen müssen, damit sie da das Pflegegeld kriegen. Da steht dann zum Beispiel, einmal waschen am Tag kostet dieses, viermal wenden, der liegt mittlerweile in einem Pflegebett, kostet pro Mal 4 €. Wenn er Stuhlgang hat, kommt nochmal 3,95 € drauf. Ja, und das muss alles dokumentiert werden. Das heißt, die Pflegekräfte sitzen länger dabei, das zu dokumentieren, als dass sie sich dem zuwenden können. Warum kann man da nicht sagen, es ist eine pauschale Zuwendung zu einer Person, nicht nach Kennziffern auseinanderzurechnen? Wir müssen das pauschal entgelten und wir müssen es ordentlich entgelten, damit auch die Zeit bleibt, sich dem zuzuwenden. Und genauso nicht standardisierbar ist für mich Wissenschaft. Und was in dem Bachelor- und Masterbetrieb läuft, ist genau das Gegenteil davon. Ja, also wenn Sie, also ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, mittlerweile geht es ja, also dieses berühmte Bulimie-Lernen. Ja, das ist ja genau das, Sie fressen sich's an, ja, die Plauze voll mit Wissen, also den Kopf, dann kommt die Prüfung, Sie kotzen es aus, ja, und dann ist es vorbei, weg. Es interessiert Sie nicht mehr, es darf Sie nicht interessieren, weil Sie ja das Nächste schon wieder in sich reinfressen müssen. Das ist auch genauso eine Standardisierung, Zerstückelung von gesamtheitlich, also als ganzheitlich zu begreifendem Wissen, was man auch eben, man braucht die Woche dazwischen. Ich müsste mehrfach, weil ich auf Lehraufträge angewiesen bin, musste ich Blockseminare abhalten, weil die Uni Karlsruhe zum Beispiel, wo ich Lehraufträge hatte, mir nicht wöchentlich die Fahrten bezahlen wollte, also musste ich das blocken. Das ist ganz schlecht. Weil man die Zeit ist dieselbe. Ja, das ist wieder das sozusagen das rein rechnerische Standardisierbare. Die Zeit können Sie einfach addieren. Ja, die können Sie einfach zusammenzählen. Das sind genauso viele Stunden. Also haben die Stunden, also da kommt der Workload, ja, und diese ganzen Geschichten, die das also in Kennzahlen ausdrücken. Und dann haben Sie genauso viel studiert, als wenn Sie das ganze Semester überstudiert hätten. Nein, mitnichten. Sie haben nämlich keine Chance gehabt, darüber nachzudenken. Das ist genauso wie, ich habe meine Forschung gemacht im Bereich der Kunstwahrnehmung im Museum. Wenn Sie die Besucherforschung betrachten, dann zählen die auch die Zeit, die Leute die Bilder angucken. Aber die addieren das einfach. Das heißt, wenn einer jetzt ein Bild 5 Minuten anguckt und dann nie wieder, ist das das Gleiche, als wenn er es 30 Sekunden anguckt, geht durchs Museum, kommt wieder und guckt es dann 4,5 Minuten an. Also, und das ist aber eine ganz andere Handlung, ja, weil sie nämlich sich auf erinnern und so weiter. Also diese Standardisierbarkeit hat ihre Grenzen, ganz klar.
Soweit zu plastisch, aber nochmal zur Finanzierbarkeit. Das ist ja dann immer die Kritikpunkt, sagen, können wir uns das überhaupt leisten? Was jetzt alles so schön beschrieben wurde, ist die neue Arbeit und 60%, also 40% der Menschen, die in produktiver Arbeit sind, bezahlen im Grunde den Rest mit ihrer Arbeit. Das ist ja sozusagen diese einfache Rechenaufgabe. Ist denn so ein bedingungsloses Grundeinkommen und ist denn diese neue Arbeit und diese notwendige Arbeit finanzierbar? Würde jetzt ein Realpolitiker oder eine Realpolitikerin fragen. Herr Löhr, sind das Blütenträume oder geht das tatsächlich rechnerisch?
Es ist überhaupt kein Problem, es rechnet sich. Das eine ist, also erstmal das Umdenken muss weitergehen, als Sie es jetzt genannt haben, denn es sind nicht die Erwerbstätigen, die alles andere finanzieren, sondern es ist die Bruttowertschöpfung, ne?
Ja.
Und die wird in überwiegendem Maße eben nicht mehr von Erwerbstätigen hervorgebracht. Also es muss über eine Steuerfinanzierung gehen. Das ist, aber da bin ich auch wieder mit Frau Biesinger völlig einig, wir sind längst auf dem Weg dahin. Ja. Die Diskussion um die Rentenaufstockung, ja, wie soll das finanziert werden? Über Steuern. Ja. Dann die Frage, wie sollen unsere Sozialsysteme weiter funktionieren? Wir können nicht mehr über erwerbsarbeitsabhängige Beiträge das finanzieren, weil das zu wenig ist. Also müssen wir Steuerfinanzierung, wir müssen umsteuern auf Steuerfinanzierung. Es passiert. Es passiert überall. Wir haben das Kindergeld. Das ist ein steuerfinanziertes Grundeinkommen, allerdings nicht bedingungslos, sondern an ein Alter gebunden und an eine bestimmte Zeit nur gebunden. Und es ist natürlich von der Höhe her auch lächerlich. Ja. Aber wir haben Elemente, die man weiterentwickeln kann. Wir haben den Steuerfreibetrag. Ja, den können wir weiterentwickeln dazu, dass wir sagen, den kriegt eben nicht nur der Steuern zahlt, weil er erwerbstätig ist, sondern den kriegt jeder und zwar ausgezahlt. Ja. Und das sind sozusagen Modelle, wie man das weiterentwickeln kann. Die Rechnung, also das ist natürlich ein komplexes Thema. Es gibt verschiedene Modelle, das zu finanzieren. Es gibt das, vom Geiste her sozusagen verwandte Modell der Umsteuerung auf Konsumsteuer. Das ist der Weg, wie Götz Werner überhaupt zum Grundeinkommen gekommen ist, weil die haben also sozusagen als erstes die Idee entwickelt, wir müssen sozusagen das Steuersystem vereinfachen, indem wir im Prinzip nur noch Konsumbesteuerung machen. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wo bleibt denn dann der Freibetrag und die Dividende, wo bleiben denn die Freibeträge? Ach ja, dann müssen wir ein Grundeinkommen einführen, weil sonst wird es sozial ungerecht. Ja, ganz einfach. Also die haben sozusagen das von daher entwickelt. Wir haben es umgekehrt entwickelt. Wir haben gesagt, also sogenannte Arbeitslosigkeit wird als Misserfolg dargestellt, ist eigentlich ein Erfolg. Die Mittel sind da. Es wird weiter ein enormes Bruttosozialprodukt produziert. Die Abschöpfung funktioniert nicht.
Also je höher die Arbeitslosigkeit, umso produktiver die Gesellschaft, umso mehr Freiräume könnte es eigentlich geben. Also
wenn man Arbeitslosigkeit in unserem heutigen Sinne definiert. Ja, wenn man es umdenkt als Arbeitsfreiheit, dann würde man sehen, also Sie können doch nicht, wenn Sie unter dem Druck stehen, eine Erwerbsarbeit zu finden, dann können Sie Ihre eigenen Möglichkeiten nicht entwickeln. Ja, dann müssen Sie ständig nachweisen, dass Sie sich bewerben und so weiter. Ja, also es gibt eine schöne Darstellung, ja, die Autorin fällt mir jetzt leider nicht ein, also wo sie also ihre Wege zum Arbeitsamt sehr, sehr plastisch beschreibt. Und es gibt einen sehr tragischen Fall momentan. Ich weiß nicht, ob Sie davon wissen. Rainer Böß, auch ein Vertreter des Grundeinkommens, der sich da sehr engagiert, der ist jetzt in den Hungerstreik getreten, wegen der Sanktionen vom Arbeitsamt. Das finde ich sehr problematisch. Er ist so jemand, der sozusagen gewissermaßen mit dem Kopf durch die Wand Dinge realisieren möchte. Es ist menschlich, finde ich, dass er tragisch und finde es also in Teilen nachvollziehbar, aber es ist natürlich grundsätzlich eine problematische Aktion, aber ich will damit nur beleuchten, zu was das führen kann. Und ich selber habe das auch erfahren, also diese Sanktionen, die man da bekommt, die sind einfach nicht, also wenn man unter diesem Druck steht, ist man nicht in der Lage, sich frei zu überlegen, okay, was kann ich denn mit meiner Zeit machen? Man hat keine Muße, man hat viel freie Zeit, aber keine Muße. Ja. Und wenn man es umdenkt, dann hätte man eben genau die Arbeitsfreiheit im Sinne von frei zu etwas. Also die Muße, die bedeutet ja schlicht und einfach, dass man den Dingen Zeit lassen kann, also auch unternehmerisch. Ja. Viele unternehmerische Ideen werden nichts. Ich hatte gerade ein Gespräch mit einem Vertreter einer Volksbankfiliale, der hat viele Mittelständler unter seinen Kunden. Den kann er mittlerweile bestimmte Kredite nicht mehr gewähren, auch wegen Standardisierung. Obwohl er weiß, er kennt die würden die Dinge entwickeln, aber sie müssen gleichzeitig mal gucken, wo kriegen sie ihren Lebensunterhalt her. Wäre der Lebensunterhalt über ein Grundeinkommen gesichert, würden sie ganz anders auch als Unternehmer wirtschaften können. Also da ist einfach wahnsinnig viel Potenzial. Nochmal zu der Finanzierung, kann ich nicht ausführen im Detail. Wir haben also eine Kollegin von uns, die Initiative mitgegründet hat, Ute Fischer, die hat zusammen mit einem Ulmer Professor ein Modell entwickelt, das nennt sich Transfergrenzenmodell. Das ist eine Möglichkeit. Das ist deswegen so charmant, weil man da verschiedene Optionen einrechnen kann. Also man kann sagen, wir nehmen zum Beispiel ein Konsumsteuermodell mit rein oder wir sagen, wenn wir einen bestimmten Satz zahlen wollen, also da gibt es im Übrigen über unsere Homepage kommen Sie auf eine Excel-Tabelle, wo Sie selber rumprobieren können. Also wie hoch soll das Grundeinkommen sein? Wie hoch sollen bestimmte Steuersätze sein?
Kann man übrigens nochmal nachlesen. Freiheit statt Vollbeschäftigung gibt es einen Blog und eine Seite. Da kann man diese Thesen auf jeden Fall nochmal nachlesen. Kurz nach der Wende vor knapp 20 Jahren war eine beliebte Frage in der Straßenbahn, und hast du noch Arbeit? Und dann entweder ja oder nein.
Ich muss zu Ihnen was sagen. Also ich habe große Sympathie zum Grundeinkommen, kann man ja bei mir auch nachlesen. Das bedingungslos, wie Sie es meinen, ja, ich finde schon, es ist bedingungsvoll, es muss nämlich eingebettet sein in ein Konzept von Politik, was die Menschen befähigt, also die Möglichkeitsräume schafft, dass ihre Fähigkeiten. Aber ich will was anderes sagen. Zur anthropologischen Grundkonstanz, dass die Menschen innovativ sind, und lass sie machen. Ich warte auf den Schwarm der Männer, der in die Haushalte geht und die Sorgearbeit macht. Und das passiert nicht. Und warum nicht? Wo ist da die anthropologische Grundkonstante? Wir haben seit 20, 30 Jahren, also wir sprechen ja auch von der Krise der Reproduktionsarbeit, weil in den 80er Jahren deutlich wurde, die Frauen fangen an, auch berufstätig sein zu wollen. Sie wollen eben dahin, aber die Männer gehen nicht in die andere Richtung.
Da hätte die Frau die Chance,
das würde nichts passieren. Weshalb nicht? Wir haben ein Geschlechterverhältnis, lassen Sie sich mal ausreden, weil Sie reden ja auch eine ganze Menge. Es ist historisch gewachsen, es ist ein patriarchales Verhältnis. An diesem Geschlechterverhältnis hängt Herrschaft und an den guten Tätigkeiten in der Ökonomie hängt Macht. Wir können nicht drum herum reden, dass wir aus einer Gesellschaft Veränderung herausarbeiten wollen, in der Herrschaft, alte Interessen, Macht und ein Geschlechterverhältnis vorherrscht, was eben nicht einfach gleichwertig ist. Sie werden allein durch das Grundeinkommen diese Struktur nicht wegmachen. Wir brauchen ganz deutlich, und deswegen, da bin ich ganz anderer Meinung als Sie, wir brauchen Formen, in denen klar ist, dass auch die Sorgearbeit jenseits des Marktes, entweder bezahlen wir alles, das geht nicht, das will ich auch nicht, weil das wird dann alles kapitalistische Form, dass sie geteilt wird zwischen den Geschlechtern. Es gibt eine, Nancy, ja, das müssen wir gucken, Nancy Fraser, die amerikanische Philosophin, sagt, gut, dann muss eben jeder Mann, der einen Erwerbsarbeitsplatz hat, auch genau nachweisen, dass er auch Care-Arbeit gemacht hat. Ja, das ist auch nicht mein Modell. Aber das Zentralkomitee ist es auch nicht. Aber das, was wir historisch gewachsen haben, ist ein patriarchales Modell, was nicht von selbst sich auflöst. Ganz gewiss nicht.
Wir sehen es. Das heißt, es ist nicht nur das Problem, dass die Männer mehr Geld verdienen und dann, wenn alle bedingungsloses Grundeinkommen, dann die Männer doch wieder arbeiten, weil sie mehr Geld dann nach Hause bringen und dann bleiben die Frauen doch wieder zu Hause.
Die Frauen bleiben nicht zu Hause. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Mhm. Die gehen einfach. Ja. Und das Problem ist, who cares for the kids? Es gibt ja die ganze Debatte in den USA. Wer ist es denn eigentlich? Ist es eine gesellschaftliche Aufgabe, diese Tätigkeiten durch eine soziale Infrastruktur möglich zu machen, und zwar für Männer und Frauen? Und da die Männer, wir müssen gucken, wenn sie nicht freiwillig gehen, wir müssen ihnen erstmal die Erwerbsarbeitszeit kürzer machen, dass sie überhaupt Luft haben. Das ist das Erste. Wir haben die Debatte um die Quote.
Also Sie würden das politisch steuern, auf jeden Fall.
Wir brauchen, in diesem ganzen Umschwung brauchen wir einen Staat, der sich gegen die alten Interessen richtet und der mithilft, dass neue Interessen, die im Augenblick nicht die Macht haben, hochkommen.
Jetzt natürlich. Bin ich aber gespannt, ob Sie da immer noch hoffnungsvoll sind, dass sich da was wandelt.
Ich will Ihnen sagen, Hoffnung ist nicht purer Optimismus. Hoffnung ist auch nicht die Gewissheit, dass alles gut wird, aber Hoffnung ist die Gewissheit, dass das, was wir machen, Sinn macht und getan werden muss.
So. Wow, ja. Das wäre ein gutes Schlusswort gewesen, aber wir sind ja nicht am Schluss. Aber wir öffnen jetzt mal die Runde.
Ich habe jetzt gerade den
Namen. Habe ich jetzt Ihren Gedanken jetzt
Mir kam es nur darauf an zu sagen, das ist alles sehr sympathisch, nur mit dem Grundeinkommen. Aber die Schritte der Transformation sind schwieriger, als Sie es hier sagen. Sie sind deswegen schwierig, weil wir Herrschaft und Machtstrukturen haben und weil wir eben diese geschlechtsspezifische Arbeitsteilung haben, die sich nicht von selbst auflöst. Wir sehen es an der Quote. Die Quote, die Freiwilligenquote wird nichts, sondern die Freiwilligenquote, die Quote wird nur was, wenn sie gesetzt wird.
Frau Biesiger, ich hätte befürchtet, dass es doch komplizierter ist und doch nicht so einfach ist. Naja.
Also auch
jetzt redet das Publikum. Na gut, ein Satz, wirklich, das schaffen Sie nie.
Ich kann viele Kommata einfügen, ja.
Schon klar.
Also das Missverständnis möchte ich vermeiden, dass ich die Position vertrete, dass das Grundeinkommen sozusagen die Lösung aller Probleme ist. Die Meinung, die ich vertrete, die Position, die ich vertrete, heißt, das Grundeinkommen macht die Lösung der meisten Probleme viel einfacher.
Ja. Jetzt, also ich habe das fast Schlusswort immer noch im Ohr von Frau Biesiger mit der Hoffnung und so und dem Optimismus.
Das kommt vom Bloch, nicht von mir.
Vom Bloch. Ja, ich habe es Ihnen jetzt mal zugeschrieben. Das ist ja Bloch. Und jetzt werden, also das ist gut, dass am Schluss die Namensschilder verteilt werden. Sehr, ein Applaus für die Namensschilder. Wunderbar. Und wenn du gerade mal hier bist, könntest du es tun. Und zwar würde ich mich freuen, wenn Sie jetzt mittun, mitsprechen, Fragen stellen, widersprechen, Statements geben und da kommt schon die erste Hand hoch. Wunderbar.
Guten Tag oder guten Abend. Vielen Dank erstmal für Ihre inspirierenden Vorträge oder Kommentare. Und also ich muss sagen, dass ich ganz auf Frau Biesekers Seite bin, was das letzte Argument angeht. Und ich frage mich halt, was es braucht, eine Änderung solcher Vorstellungen hervorzurufen. Also letzten Endes glaube ich eben auch, dass es weder bei Fragen wie Rollenverteilung Mann-Frau noch bei Kreativität, ich glaube auch nicht, dass das eine anthropologische Grundkonstante oder sowas sein soll, sondern dass sozusagen jedes Subjekt in der Zivilisation erst erlernen muss, wie es selber kreativ werden kann. Soll heißen, die Menschen müssten erst lernen, in so einer Grundeinkommensgesellschaft ihre Potenziale zu entfalten. Ich glaube nicht, dass es so leicht von alleine geht. Und daran kann man vielleicht auch bei Herrn Pfister anknüpfen, weil da geht es ja auch ganz viel darum, was der Mensch wirklich, wirklich will. Und genau, meine Frage wäre halt, ist das irgendwie eine Bildungsaufgabe oder wie kann man diesen kulturellen Wandel insgesamt organisieren, ist er zu organisieren und wenn, wie?
Die Frage ist fast zu schwer für diese Runde. Also wie kann man diesen kulturellen Wandel organisieren? Entscheide du mal bitte.
Das ist keine Frage, keine Organisationsaufgabe eines Mann, MAN jetzt erstmal geschrieben. Wie kann man organisieren? Sondern das ist eine Bewegung. Das ist eine Bewegung an vielen Stellen. Die eine Bewegung war, ich bleibe noch bei Gender, es wird nicht mehr dieses alte Modell geben können. Die Frauen machen nicht mehr mit. So. Diese Bewegung ist da. Es ist eine Bewegung da für gute Arbeit. Es ist eine Bewegung da für kürzere Arbeitszeiten. Das sind alles Bewegungen. Das reicht nicht alleine. Wir brauchen, davon bin ich fest überzeugt, eine Politik, ich brauche es ja nicht Staat nennen, aber politische Instrumente, die neue Regelungen setzen. Wir brauchen neue Regelungen. Beispielsweise jetzt für das Ökologische, wir haben vor vielen, vielen Jahren die ökologische Steuerreform eingeführt. Das ist eine gesetzliche Maßnahme. Wir haben Arbeitszeitregeln eingeführt und so weiter. Wir haben jetzt Pflegeversicherung und diese ganzen Geschichten. Das sind Regelungen. Und es geht um die Frage, welche Regelungen tun uns gut und wie können wir die durchsetzen. Also insofern, es ist eine Basisbewegung von unten, die aber sozusagen die Möglichkeitsräume von oben und sozusagen das Recht, das, was sie entwickelt, dann auch durchzusetzen kriegen kann. Denn wir wissen ja, es gibt ganz viele Initiativen, es gibt dort die neue Commons-Bewegung, junge Leute wollen also gemeinschaftlich produzieren, diese ganze Gartenbewegung, aber das Eigentum haben irgendwelche anderen. Also, wie gehen wir denn damit um, dass das Eigentum da ist, wo Leute es brauchen, um zum Beispiel einen solchen gemeinsamen Stadtgarten zu entwickeln? Da brauchen wir eine Regelung, die sagt, wir müssen andere Eigentumsstrukturen haben. Und das ist eine gesellschaftliche Regelung.
Jetzt haben wir über Urban Gardening, über Genossenschaftsmodelle, über kleine Sachen, über Parallelwährungen und so die kleinen Sachen, die in der Kommune gehen, noch gar nicht gesprochen. Sind Sie, was das betrifft, auch hoffnungsvoll? Sie sagen, da kann was gehen. Und
im Sinne von Bloch erstens ja. Und zweitens ist also diese Regionalwährungsdruck ist eine wirkliche Bewegung inzwischen. Da gibt es sehr viele Beispiele, die auch zeigen, wie die Regionen ihre Wirtschaftskraft dadurch behalten.
Denn das verändert Arbeit ja auch, ne, den Arbeitsbegriff.
Das verändert insofern, da gebe ich Herrn Löhr recht, als die Menschen gerne arbeiten in diesen Zusammenhängen. Und dann gibt es diese in der Bewegung energieautonome Regionen gegen diese Energiewende, die alte Industriestruktur belässt. Das kann man aussagen, das ist eine wirkliche Bewegung. Das passiert von der Region her. Ja, da, wo Menschen leben, setzen sie an. Aber das ist deswegen nicht klein. Und insofern, aber zum Beispiel auch die energieautonomen Regionen brauchen zum Beispiel an bestimmten Stellen das Recht, wir machen da jetzt etwas und dann soll das aber auch geschützt werden. Beispiel, es gab an einer Stelle hier in der Nähe von Berlin ein solches Projekt und das war fast gestorben, weil plötzlich einer der großen Energieunternehmen den Wald aufkaufen wollte. So, also das heißt, diese Bewegungen brauchen eine politische Stütze, damit sie gegen diese alten Interessen hochkommen. Aber es gibt sie und sie sind nicht klein.
Und da geht es wieder um Druck und Empörung, das haben wir ja schon besprochen. Wollen Sie kurz reagieren?
Nicht klein, wir haben da heute im Workshop auch drüber gesprochen. Wir sind die Mehreren. Ob das jetzt 70% oder 80% der Bevölkerung sind, die da zustimmen, die meisten wissen halt nicht, dass sie da zustimmen, weil ihnen das noch nicht gesagt wurde. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe auch, dass man wirklich hier kommuniziert, was willst du wirklich machen und nicht Menschen, die 40 Jahre lang das machen, wo sie irgendwann mal mit 20 reingestoßen wurden und niemand hat gesagt, wach auf, mach was anderes, mach das, was du wirklich willst. Und wenn man die Menschen aktivieren kann, dann haben wir ein anderes System. Ein System, wo wir alle glücklicher sind.
Wir müssen denen das nur sagen. Wenn das so einfach wäre, also jetzt gab es zwei Wortmeldungen.
Darf ich zu Ihnen auch noch ein oder zwei Dinge sagen? Also das eine ist, wenn Sie haben gesagt, Menschen müssen erst lernen, in dem System des Grundeinkommens mit so einem System zu leben. Teile ich völlig bis auf ein Wort. Erst. Denn das Wort erst verhindert die Einführung. Weil wir dann sagen, die müssen erst dies, die müssen erst das, wir müssen sie erst beschulen, wir müssen erst sie erziehen, wir müssen erst jenes machen. Nein, wir müssen die Chance eröffnen Und dann müssen sie natürlich, müssen wir alle lernen, damit umzugehen. Und wir werden es lernen, damit umzugehen. Nur in dem Moment, wo ich sage, erst beanspruche ich, ich weiß schon, wie es geht. Und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Und das genau widerspricht diesem Moment von Freiheit, was für mich ganz entscheidend ist. Und das zählt für mich auch für den Bereich der Geschlechtergerechtigkeit. Auch da gilt das Gleiche. Wir müssen Überzeugungsarbeit leisten und wir müssen sie unterstützen mit Ermöglichungsregelungen. Da bin ich auch bei Ihnen. Aber ich möchte nicht zum Beispiel, dass, wenn es um Gleichheit geht, dass zum Beispiel mir und meiner Frau vorgeschrieben wird, dass meine Frau jetzt plötzlich wieder mehr im Haushalt tätig sein muss, wo sie gerade 8-Stunden-Tag übernommen hat und ich mit meiner Tätigkeit viel mehr Freiräume habe und sehr viel mehr da machen kann und im Grunde sie da nichts machen muss, weil wenn sie um 5 nach Hause kommt, ist sie K.O. Ja, da möchte ich nicht, dass ihr vorgeschrieben wird, du musst aber jetzt deine Arbeitszeit wieder reduzieren, damit du mehr im Haushalt machst. Ja, das wäre ja auch ein Effekt von Vorschreibung von Gleichheit. Das genau nicht, sondern ermöglichen ja und dann darauf vertrauen, dass die Leute ihre Potenziale entwickeln. Und Überzeugungsarbeit leisten ja, und da bin ich auch wieder bei Ihnen, was Sie eingangs gesagt haben, oder ich weiß nicht, waren Sie es, mit den Politikern, ja. Also Politiker sind in der Hinsicht Opportunisten. Wir müssen Überzeugungsarbeit leisten und müssen das Thema zum Beispiel jetzt des Grundeinkommens, damit haben wir das gesehen, alle Parteien beschäftigen sich damit. Warum? Weil ein Druck da ist. Die SPD-Führung schreibt ein Papier gegen das Grundeinkommen, hätte sie nie gemacht, wenn es nicht einen Druck gäbe, der da ist. Und in der SPD gibt es Bewegungen, die sich dafür einsetzen und so weiter. Also Politiker richten sich dann nach den Möglichkeiten, Wählerstimmen zu bekommen. Das ist Demokratie und da müssen wir Überzeugungsarbeit leisten, auch in diesen Bereichen, überall.
Ja. Moment, Demokratie ist was anderes. Demokratie ist, wenn alle mitspielen dürfen, wenn es aber ernst wird, übernehmen die Experten. Das ist Demokratie, hat ein griechischer Philosoph gesagt.
Ja, aber... also ich habe die Reihenfolge jetzt, ich glaube...
Ja, ich wollte nur einen Satz eigentlich sagen, und zwar als kultureller Wandelimpuls können ja die Herren, nur die sich so fühlen, einfach die nächsten 6 Monate immer auf die Frage, was machst du nach dem Studium oder was willst du mal werden, Papa sagen, und das ist vielleicht schon so ein kleiner Impuls.
Das ist ja ein schöner Impuls. Können Sie das weitergeben an den... Nee, ich glaube, hier vorne gab es noch eine Meldung, jemand mit dem Buch...
Ja, ich hätte Frage auf Frau Professorin, und zwar liegt das Problem eigentlich nicht daran, dass wir die Arbeitszeit, also das Rentenalter, anstatt nach unten, nach oben verschieben, weil ich denke mal, dass es irgendwie in der Ideologie auch die Wurzel hat, weil da in vielen Ideologien oder eigentlich in allen steckt, wer nicht arbeitet, der soll nicht essen. Also wir putschen eigentlich die Arbeitszeiten hoch, anstatt sie zu verkürzen. Dann könnten wir eventuell die Bauern nicht mehr quotieren, so dass tatsächlich nicht so lange gearbeitet werden muss, aber mehr produziert wird. Wir könnten alle Technologien, die an der Börse als Zukunftstechnologien gehandelt werden, einfach an die Menschheit weitergegeben werden. So, verstehen Sie, liegen da nicht eigentlich diese Probleme? Wir suchen Probleme, die wir künstlich gemacht haben. Es gibt aber viele Lösungen, auch gerade für Steuer. Ich bin da in vielem Ihrer Meinung, Herr Professor Lehr, was Sie da sagen. Aber ich denke mal, dass diese Probleme eigentlich ausgemacht sind. Und da Sie aus Westen kommen, wissen Sie, dass es alles funktioniert hat noch vor der Wende. Und eigentlich reibungslos. Und ich möchte hier nur an Willy Brandt erinnern, der am 27.09.1990 gesagt hat, die ostdeutsche SPD musste sich nicht wenden. Sie hat vielmehr dazu beigetragen, dass sich die Dinge in der BRD gewendet haben. Also ich denke mal, dass wir ein System hatten, das sich eigentlich bewährt hat, das funktioniert hat, und wir könnten mit ganz anderen Maßnahmen steuern, wir könnten die Leute eigentlich 12, 13, 14 Jahre nur arbeiten lassen und dann sie frei leben lassen und wir werden das finanzieren können, unser Wirtschaftssystem wird es aushalten Und wir werden nicht diese Probleme haben, weil es steht immer ein Muss dahinter. Du musst, wie Sie schon gesagt haben, es sollte Arbeitsfreiheit und nicht Arbeitslosigkeit, weil die Leute haben schon Abneigung, die arbeiten gegen Arbeitslose. Es sollte jeder arbeiten, aber weniger, dadurch, dass wir die Leute früher aus dem Arbeitsprozess entlassen, kennen wieder Leute Nachrichten. Natürlich, es gibt Berufe wie Professoren oder erfahrene Ärzte, die werden halt länger arbeiten müssen. Aber jeder Arbeiter, der, wie Sie sagen, der die Straße sauber macht, der wird froh, wenn der nach 15, 16 Jahren aus dem Arbeitsprozess entlassen werden kann.
Ist eine schöne Vorstellung, nach 14 Jahren. Da könnte ich jetzt in Rente gehen, auch schon lange eigentlich. Eine tolle Sache. Wollen Sie gleich darauf reagieren, Frau Biesiger?
Also ich kenne eine Vielzahl von Kollegen, meistens sind es männliche, aber das ist ja Zufall, weil in der Ökonomie sind eigentlich die Professoren fast alle männlich, die gerne länger gearbeitet hätten. Weshalb? Weil sie einen tollen Job haben.
Das kennen Sie.
Also insofern, über wen reden wir? Natürlich, der traditionelle Industriearbeiter ist froh, wenn er raus ist aus dem Job. Und da bin ich völlig bei Ihnen. Dem die Rentenzeit zu verlängern, ist völlig inhuman, so will ich es mal ausdrücken, und überhaupt nicht zukunftsfähig. Über die Frage, ob das Sie ein gutes System hatten in der DDR, was die Geschlechtergerechtigkeit anging, kann ich nur sagen, dass sie das meiste der Care-Arbeit auch, der unbezahlten Care-Arbeit, trotz allem bei den Frauen blieb, obwohl sie auch berufstätig waren. Also da war es nicht so viel anders und ökologisch war es alles andere als zukunftsfähig. Und das möchte ich noch sagen, wenn Sie sagen, dieses Problem in Haus gemacht. Noch einmal, wir haben eine historische Konstruktion der Gesellschaft, in dem das, worauf wir eigentlich alle aufbauen, die Produktivität der Natur und eben auch das tägliche Pflegen der Menschen, das ist nicht Freiheit. Kinder werden geboren und werden erzogen und müssen aufleben und Menschen werden krank und werden alt und so weiter. Da kann ich nicht von Freiheit reden. Das ist Arbeit, die getan werden muss. Ganz einfach. Warum muss sie aber nur von Frauen gemacht werden heute? Das müssten wir uns mal überlegen. Es ist nicht der Fall. Also müssen wir offensichtlich die Männer in die Lage versetzen, das auch zu machen. Wie schaffen wir das? Indem wir ihnen Zeit dafür geben und ja, dann machen wir es halt attraktiver, damit sie auch dahin gehen. Aber es ist doch klar, dass wir diese Pflegearbeiten und auch den Umgang mit der Natur und das Sorgen auch für die Natur, und zwar auch gerade mit der Zukunftsperspektive, dass auch andere Menschen auf der Erde leben wollen, dass das Arbeit, ich kann es Tätigkeit nennen, aber das sind Arbeiten, die getan werden müssen von der Gesellschaft. Und es ist eine Frage, wie die Gesellschaft die verteilt und wie sie die Bedingungen schafft, dass den Menschen diese Arbeit Spaß machen. Da bin ich wieder bei Ihnen. Ich bin ja beim guten Leben immer mit der Nussbahn, die sagt, es kommt darauf an, dass die Gesellschaft die Bedingungen schafft, dass die Menschen ihre Fähigkeiten, ihr Leben mit den anderen und der Natur zu gestalten, selbst entfalten können. Darum geht es im Kern. Aber eben alle Menschen. Und wir haben im Augenblick nun mal eine Gesellschaft, die hat geschlechtliche Hierarchien und die hat Machthierarchien. Und da können wir nicht dran vorbeigehen. Und das können wir auch nicht einfach so wegkriegen, weil wir sehen an vielen Stellen da, wo sich wirklich eine Bewegung dann anfängt, sich dem Markt zu entziehen und wirklich etwas, wirklich dem Markt zu entziehen, dass da plötzlich Macht ausgeübt wird. Also wir brauchen ein Polizsystem, wir brauchen demokratische Strukturen, in denen wir das, was sie tun, auch so durchsetzen, dass wir das Recht haben, es zu tun. Das muss nicht der Staat da oben sein. Demokratie in einer zukunftsfähigen Gesellschaft ist auch eine eher basisorientierte Demokratie. Wir brauchen demokratische Strukturen von unten und wir brauchen heute auch jeden, hier auch alle, um zu beraten, wie soll es denn gehen? Wir haben doch alle keine Rezepte. Wir haben Visionen, wir haben Hoffnung, das haben Sie gesehen, ich zumindest. Wir haben Gedanken, aber ganz konkret muss es getan werden von allen und deswegen brauchen wir alle und jeden dabei, das heißt demokratisch, und auch dafür brauchen wir Zeit. Das ist ganz klar.
Wir sind ein Teil des Beratungsprozesses, das macht mich auch hoffnungsvoll. Ich läute jetzt mal die letzte Runde ein.
Also zwei Dinge zu dem Rentenalter. Ich würde es klarer aussprechen. Sie haben es im Prinzip angedeutet. Warum muss man das regeln? Also Sie haben gesagt, die einen wollen gerne länger arbeiten, weil sie einen tollen Job haben, weil sie eine tolle Arbeit haben und die anderen sind ausgelaugt. Und ich würde daraus die Konsequenz ziehen, warum muss man es vorschreiben? Wenn die Menschen in der Lage sind, selber zu entscheiden, weil sie nämlich nicht abhängig sind von dieser Arbeit, weil sie auch sonst ihr Auskommen haben, Warum muss man es dann vorschreiben? Warum muss der Dachdecker bis 67 arbeiten, aber warum muss ich dem Professor vorschreiben, er muss mit 40 aufhören? Ja, also das wäre ein Punkt. Und das andere, und das finde ich für mich jetzt den wichtigeren Punkt, Sie haben von der Abneigung gegen Arbeitslose gesprochen. Das finde ich ist das extreme Beispiel, oder das ist extrem abhängig von unserer Erwerbsarbeitorientierung. Und das genau würde mit dem Grundeinkommen völlig wegfallen. Weil dann würde man nämlich nicht dem, der am Kiosk steht und seine Bierflasche in der Hand hat, würde man nicht sagen, ja wie, hast du keinen Job hier, hast dich nicht genügend gekümmert, sondern dem würde man sagen, ach, machst du eine Pause von deiner kreativen Eigentätigkeit. Und dann würde der irgendwann selber auf die Idee kommen und sagen, ja Mensch, ich bin ja abgesichert, aber mein ganzes Leben am Kiosk zu verbringen, also ich nehme mal so ein Klischee, ist vielleicht, also wenn ich dann irgendwie, also wenn auf meinem Grabstein dann steht, was hat er aus seinem Leben gemacht, er hat am Kiosk abgehangen, dann wird er selber sich diese Frage stellen müssen, was sehr belastend sein kann, aber eben auch befreiend. Also, aber es wird nicht mehr von außen gesagt, naja, das ist ein Verlierer. Nee, das ist kein Verlierer. Das ist jemand, der sich seine Auszeit nimmt, weil er an anderen Stellen kreativ ist. Da wird dann plötzlich die Arbeit, die eben außerhalb des Marktes ist, also wenn jemand sich entscheidet, wie zum Beispiel ein Kollege von mir, der sehr gerne Papa, also Sie haben eben gesagt, nach dem Studium werde ich Papa, ja, also der sehr gerne Papa sein möchte. Mein Sohn, der lernt Grundschullehramt, der sagt, naja gut, ich möchte zwar Grundschullehrer sein, finde ich eine tolle Sache, aber viel lieber möchte ich Papa sein. Ja. Und der also sozusagen die Kindererziehung machen möchte, das wäre möglich. Und das wäre möglich, ohne dass dann in der Zeit als Überschrift stehen würde, ich bin nur Hausfrau, ich bin nur Hausmann. Ja, weil das ist eine von vielen Tätigkeiten, für die sich der Einzelne entscheiden kann. Und ich bin viel optimistischer, was zum Beispiel Natur angeht, was Pflege angeht und so weiter. Da würden sich viele Menschen finden, die dort ihre Fähigkeiten sehen und entfalten würden. Das müssen wir müssen Möglichkeiten schaffen.
Herr Löhr hängt sich voll rein für das bedingungslose Grundeinkommen und steigert sich rein. Das finde ich gut. Anders kann es gar nicht gehen. Anders kann man andere von Ideen gar nicht überzeugen. Aber andere wollen sich auch noch reinhängen, und zwar in die Diskussion. Ich gab zwei Wortmeldungen hinten, Josef Alk habe ich gesehen und du. Vielleicht können wir das sogar sammeln. Ja.
Ja. Was mir bisher irgendwie fehlt, also ich finde die ganze Diskussion sehr symptomatisch.
Wofür symptomatisch?
Mir fehlt nicht wofür, sondern Wirtschaft ist doch eigentlich menschliches Miteinander. Mhm. Worauf kann menschliches Miteinander beruhen? Letztlich irgendwie auf sowas wie Brüderlichkeit und Geschwisterlichkeit. Wenn ich eine Wirtschaft auf Brüderlichkeit aufbaue, dann funktionieren die Anreizmechanismen, die ich heute im Kapitalismus habe, dass ich nämlich egoistisch sein muss, dass ich Profit machen muss und dass ich sozusagen meinen Konkurrenten entweder ausmerzen muss, aufkaufen oder in irgendeiner anderen Art und Weise übertölpeln muss, nicht. Mir ist völlig unklar, wie eine Brüderlichkeit in so ein System hineinführen kann, weiß ich nicht. Aber die Diskussion darum fehlt mir bisher. Und ich habe auch so das Gefühl, dass auch Freiheit eigentlich nicht so richtig in die Wirtschaft reingehört, sondern vielmehr in die Bildung. Und das wurde ja auch schon angesprochen. Bildung muss frei sein. Bildung kann keine Ausbildung sein für irgendeinen Job. Ich brauche dort diese Freiräume. Und Wirtschaft kann aber auch nicht gleich sein. Also ich kann nicht Männer und Frauen völlig gleich machen, weil jeder Mensch völlig unterschiedliche Fähigkeiten hat. Der eine kann gut reden, der andere kann gut rechnen, der nächste kann gut organisieren. Und wie komme ich dann darauf zu sagen, ja, wir müssen alle irgendwie das Gleiche tun und das Gleiche machen können, oder irgendwer kann bestimmen, was irgendwer gleich tun muss. Nein, Brüderlichkeit heißt in der Wirtschaft doch viel mehr sagen zu können, die Leute sollen so miteinander leben, dass derjenige, der am fähigsten für eine bestimmte Arbeit ist, die Arbeit tut. Also nach Fähigkeit zu gucken, wie können wir das zusammen machen.
Können Sie vielleicht erklären, was Sie mit Brüderlichkeit meinen?
Möglicherweise das, was in der französischen Revolution gekommen ist, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Aber eben nicht alles drei in der Wirtschaft, alles drei in der Politik, alles drei in der Bildung. Funktioniert wahrscheinlich nicht. Sondern zu schauen, Wirtschaft soll brüderlich sein. Also vielleicht noch ein kurzes Beispiel. ein Kloster funktioniert im Allgemeinen so, dass man Klosterbrüder hat und einen Abt. Und der Abt, der bestimmt in irgendeiner Form eigentlich über alle Klosterbrüder. Und das kann er dann genau richtig tun und genau gut tun, auch für jeden Bruder. Und jeder Bruder kann sich darauf verlassen, dass das richtig entschieden wird, wenn er das in einem brüderlichen Miteinander tut. Im Kloster, auch noch im christlichen Sinne. Und dann kann man miteinander Wege finden, dass der Abt wirklich bestimmt, hey, du machst jetzt das und du machst jetzt das. Und die Gefahr, die immer da ist, ist, dass der Abt am Schluss aber auch sagen kann, du putzt jetzt meine Schuhe, weil er ja bestimmt. Und das ist dann Ausnutzung. Aber wie man das verhindert, das weiß ich nicht. Ich glaube, das wissen die Leute im Kloster auch nicht. Aber letztlich geht es doch, finde ich, auch mit darum, genau solche Mechanismen zu finden. Wie kann ich Brüderlichkeit in so einem riesigen Maßstab erhalten, erzeugen, miteinander leben? Danke.
Danke auch. Wollen Sie darauf reagieren oder wollen wir das Mikrofon weiter wandern lassen? Pfister, wollen Sie darauf reagieren? Weiter dann, Josef.
Ja, vielen Dank erstmal für die Beiträge. Damit habe ich weniger ein Problem. Es ist aber für mich jetzt die sechste Veranstaltung hintereinander, wo mir ein ganz anderes Problem aufscheint. Opportunismus, Macht, Herrschaftsverhältnisse, der Druck der Straße, die Sie ansprachen, also alle drei hatten das jeweils in unterschiedlichen Konnotationen. Und ich hatte dieses Jahr Gelegenheit, das von Herrn Altmaier live, von Frau Merkel und von meinem Bürgermeister und von der Ministerpräsidentin zu hören, dass wir das alles nur noch selber machen und den Druck auf die Politiker sozusagen von unten ausüben müssen. Also der Druck der Straße hat insbesondere der Altmaier zu den Rio-Weltkonferenzen da gesagt, wir hätten da mehr Druck machen müssen, dann würde etwas passieren. Und mit dem Verständnis habe ich zunehmend in Bezug auf Politik ein Problem. Also ich bin genau bei Ihnen auch, Frau Biesecker, von unten und mehr Demokratie, mehr direkte Demokratieelemente bis hin zu, so wie Sie jetzt gerade vielleicht das Klosterbeispiel gemeint haben, kann ich mir alles vorstellen. Ich bin aber kategorisch immer stärker, obwohl ich das jetzt nicht wissenschaftlich durchdacht habe, immer eindeutiger der Meinung, ich kann aber auch, selbst im Sinne der Wertschätzung der Politiker da oben, selbst wenn sie Lobbyisten sind, sie nicht damit herlassen, dass sie nur noch darauf warten, dass wir von unten den Druck machen. Die sind gewählt, weil sie eine bestimmte Verantwortung sich selber auch zubilligen wollen, indem sie sich wählen lassen, aufstellen lassen. Und die sind auch von Expertenräten, das kam ja Expertokratie von dir auch, Carsten, also letztendlich das Wissen, sie wollen wiedergewählt werden, sie wollen von uns wiedergewählt werden, aber da ist eine Spannbreite da. Und in dieser Spannbreite erwarte ich, und das fiel mir wie gesagt heute auf, dass unsere Politiker auf jeder Ebene, bis hin zur normalen kommunalen Ebene, dem Umsetzen dessen, was sie als Modelle vorgestellt haben heute, auch weiterhin selber nachkommen. Und nicht nur, weil wir uns alle jetzt zu 90% auf die Straße stellen. Also dieses Gegenstromprinzip wie in der Europäischen Union, finde ich, sollten Sie in Ihren weiteren auch Vorträgen, Ausführungen zumindest mal an der richtigen Stelle mit weiter fordern. Die Politiker sind nicht nur von unserem Druck auf der Straße abhängig, sie sind auch gewählt, etwas zu tun, verantwortlich, weil sie informiert sind. Das fiel mir nochmal auf.
Dankeschön, Josef. Wenn es hier keine weiteren Meldungen mehr gibt, würde ich Sie dann die Schlussrunde einleiten, hoffentlich hoffnungsvoll, vielleicht aber auch böse, vielleicht optimistisch, ich weiß es nicht, Herr Pfister, nach so einer Runde, was geht Ihnen da durch den Kopf? Gehen Sie da geplättet nach Hause und sagen, ach meine Güte, jetzt haben wir das Gleiche besprochen, oder ist da immer noch so ein Fünkchen, was Sie mitnehmen, wo Sie sagen, ach, das lohnt sich vielleicht doch, die ganze Chose?
Also ich gehe sehr fröhlich nach Hause, nachdem wir heute so einen schönen Tag hatten. Ich wollte nochmal auf die Brüderlichkeit eingehen. Ich glaube, ein Problem ist in der Globalisierung ist jetzt, dass das alles sehr anonym geworden ist. Und hier ist ja auch ein Ansatz von Fridtjof Bergmann und von uns auch, dass wir wieder kleinere, kleinteiligere Strukturen schaffen müssen, wo man sich kennt. Das heißt jetzt das Community Production Modell oder etwas, dass in den Gemeinden, in den Gemeinschaften eben die Dienstleistungen wieder sichtbar werden. Und damit wird es auch wieder menschlicher und man tut seinem Nachbar das Gute auch lieber an, als wenn man nicht weiß und man muss 50 Kilometer fahren, um irgendeinen Krankenschwesterjob dann auszuführen. Also diese Reduzierung, sage ich mal, von der Globalisierung auf eine menschliche Größe, wieder die fassbar gemacht wird, ist ein sehr wichtiger Ansatz, den wir weiter fortführen sollten. ist Schlussrunde, sind wir dann raus. Okay. Ja, ich möchte vielleicht dann auch noch mal einen Ansatz vorbringen, was wir vorhin besprochen haben, welchen Weg wir jetzt einschreiten. Wir wollen Raum und Zeit schaffen, um darüber nachzudenken, um besinnlich zu werden, was wollen wir denn mit der Gesellschaft? Und was wollen wir als Personen auch? Und hier planen wir zum Beispiel den Donauwandel nächsten Jahres. Und das heißt, dass hier Menschen wie ihr, Menschen aus den verschiedenen Initiativen, ob das jetzt ATTAC ist, Global Marshallplan, wunderbar, das ist die Werbeeinlage hier, sich zusammenfinden. Und wer Lust hat von euch, kann hier 3000 Kilometer mit zu Fuß gehen, vielleicht auch nur 20 Kilometer, also je nach körperlicher Verfassung. Und dass man sich genau dann darüber Gedanken macht, wie wollen wir das weiterentwickeln und welche Impulse gebe ich als einzelner Mensch dann in die Welt rein, um das zu verändern. Ob das der Politiker ist, wir haben das im österreichischen Ministerium mal durchgesprochen und die zwei Sektionsleiter vom Kultusministerium, die machen sich schon auf den Weg mit. Das gleiche im Bayerischen Umweltministerium oder Winfried Kretschmann vom Staatsministerium hat auch gesagt, das ist eine tolle Sache, da werde ich Schirmherr dafür. Also dass wir überparteilich, überorganisationsmäßig jetzt hier mal sagen, lass uns doch zusammen mal in diese Wahrnehmungsphasen, in die besinnlichen Phasen reingehen, uns Wochen oder Monate Zeit nehmen, um darüber zu reflektieren, was wollen wir wirklich, wirklich mit unserem Leben und was wollen wir mit unserer Gesellschaft machen. Und wenn wir uns diese Zeit nicht nehmen, und Zeit heißt jetzt auch dieses Wandeln, darum nehmen wir das Wort Wandeln hier, sich auf die Wanderschaft begeben und sagen, lasst uns das neu erfinden, aber nicht erst in 10 Jahren anfangen, sondern heute. Und das kann jeder machen.
Dankeschön, Herr Pfister, dass Sie bei uns waren und bei uns sind. Jetzt kommt der zweite Werbeblock fürs Grundeinkommen. Herr Löhr, überwiegt bei Ihnen die Empörung über die Zustände, die Ihnen sozusagen die Kraft und die Energie gibt, sich da reinzuhängen? Oder ist es eher sozusagen ein hoffnungsvoll frohes Gefühl? Was ist es bei Ihnen, was Sie antreibt, um sich für bedingungslose Grundeinkommen einzusetzen?
Also Ausgangspunkt war schon eher die Empörung, aber mittlerweile sind wir, also wenn ich wir sage, meine ich jetzt die Mitstreiter in dieser Initiative vor allem, insbesondere Sascha Liebermann ist sehr aktiv, sind wir so viel unterwegs in der Republik und werden von so vielen verschiedenen Organisationen, Parteien, auch von links bis rechts eingeladen. Die einzigen, die uns nicht eingeladen bzw. wieder ausgeladen haben, waren die Gewerkschaften. Und wir diskutieren mit so vielen Menschen über diese Frage und wir sehen bei Betroffenen, das wäre der Aspekt der Empörung, bei Betroffenen, wie plötzlich die Idee, man kann das, die Arbeitslosigkeit, man könnte sie sozusagen als Chance begreifen, wie das befreit. Also das ist ein wichtiger Impuls, dass man sieht, wie das gedanklich, also sich damit auseinanderzusetzen, befreit und wie es auch in den Organisationen wirkt. Also wie überall in den Parteien beispielsweise eben sich Leute fürs Grundeinkommen engagieren. Das ist schon also sehr ermutigend, obwohl wir zwischenzeitlich eine Phase hatten, wo es zügiger voranging, wo wir gemerkt haben, aha, jetzt tut sich wirklich was. Keine Partei kann sich mehr leisten, bei dem nächsten Wahlkampf nicht dazu Stellung zu nehmen. Das ist immer noch so, aber es ist schwächer geworden. Also die Medien sind auch dann in der Pflicht und die erfüllen sie meines Erachtens nicht. Da gab es so einen kurzen Hype, dann gibt es natürlich den Promi-Effekt. Also da werden natürlich Leute wie Götz Werner eingeladen, aber es werden nicht wirklich Argumente ausgetauscht. Also das, aber insgesamt ist es schon eher ermutigend. Ich würde gerne aber zu den beiden letzten Wortmeldungen noch was sagen. Also einmal zu der Brüderlichkeit. Ich teile das ganz weitgehend bis auf einen Punkt. Also Sie haben gesagt, die Leute sollen so miteinander leben, dass. Und da ist es wieder das Sollen, was mir Probleme bereitet. Weil Brüderlichkeit ist meines Erachtens etwas, was ich entwickeln muss. Ich muss Freiräume dazu schaffen, dass es sich entwickelt. Aber auch ich möchte nicht, dass mir Brüderlichkeit angesonnen wird. Der hier schon mehrfach zitierte Götz Werner hat einen Slogan für seine DM-Märkte, der lautet, schön, der kennt ja Goethe in- und auswendig als Anthroposoph, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Ja, das finde ich übergriffig. Ich möchte Kunde sein. Ich möchte im DM-Markt Kunde sein, aber nicht Mensch. Ich möchte dort nicht als Mensch angesprochen werden, in dem Sinne, dass mir auch Empfehlungen gegeben werden, also wie ich meine Kinder zu erziehen habe oder sonst etwas, sondern ich möchte da die Rollenförmigkeit dieser Beziehung aufrechterhalten. Wenn ich es nicht möchte, möchte ich da selber drüber entscheiden können. Und in ähnlicher Weise ist es mit der Brüderlichkeit. Brüder sind wir als ganze Person, nicht rollenförmig. Und da haben Sie recht mit der Wirtschaft. Also wo kann das in der Wirtschaft sein, ohne dass dass es übergriffig wird. Es kann nur da sein, wo die Menschen selber sich dazu zusammenfinden. Und zu der anderen Frage, also mit dem Druck von unten, das reicht nicht und die Politiker in die Pflicht nehmen, ja. Aber was ist der Weg dazu? Der Weg dazu in unserer Demokratie ist Öffentlichkeit erzeugen, die Politiker in die Pflicht nehmen durch öffentliche Diskussionen, die Medien mehr in die Pflicht nehmen. Sie tun ihre Pflicht, habe ich eben schon gesagt, nicht. Ich habe eine Erfahrung gemacht, in Wangen im Allgäu habe ich meine Veranstaltung gehabt zu dem Thema Grundeinkommen. Da hat der Bürgermeister dieser Gesamtgemeinde die Veranstaltung eröffnet und ist auch, anders als die meisten Politiker, dann nicht gleich verschwunden, sondern dabei geblieben. Und der kam in der Pause dann zu mir und hat gesagt, Mensch, ich habe hier, der hat als Altenpfleger vorher gearbeitet, ich habe hier Frauen vor Augen, was würde das für die bedeuten, wenn die das Grundeinkommen hätten? Das finde ich so eine tolle Idee. Und der hat sozusagen sich davon anregen lassen. Also wir müssen diese Anregung in die politische Öffentlichkeit tragen, von unten angefangen, bis zu die Politiker in die Pflicht nehmen. Aber was heißt das konkret? Dann müssen wir eben ihnen bei den Wahlen den Wahlzettel, also den Denkzettel verpassen. Anders, also wir können ja nicht irgendwie wieder ein Komitee einrichten, sozusagen, was sagt, okay, Frau Merkel, jetzt müssen Sie aber, weil wie ist das legitimiert? Also die Legitimation geht von unten nach oben, die Bewegung geht von unten nach oben und also vielleicht darf ich abschließend einen Satz von Hegel zitieren, den der Olle Marx auch aufgenommen hat, diesen Satz, nämlich, er hat es nur etwas anders formuliert, aber ich finde das von Hegel auch nicht schlecht, ist die Vorstellung revolutioniert, hält es die Wirklichkeit nicht mehr aus. Ja? Und das ist der Ausgangspunkt und darum muss es gehen. Ja? Und dazu können solche Veranstaltungen wie hier beitragen.
Jetzt stimmt Frau Biesecker zu, jetzt sind wir doch, kommen wir doch irgendwie alle zusammen und die Werbeblocks haben wir auch alle noch runtergebracht.
Nein.
Ein Produkt nennen. Also.
Ich will kein Produkt nennen. Ich will erstens mich bedanken für den Beitrag zum Politischen. Ja, das haben Sie auch nochmal ausgeführt. Ja, wir brauchen unser Staatswesen, wir brauchen Politiker, also wir brauchen das von oben und von unten. Wir sind ja in einer globalen Welt und die politischen Strukturen dort müssen auch arbeiten, gar keine Frage. Das Zweite, Sie können sich denken, dass ich mit der Brüderlichkeit unglücklich bin. Sie haben am Anfang wegen die Geschwister erwähnt, aber dann waren die Frauen weg. Die Französische Revolution hat sie auch nicht gehabt, nur um das gleich zu sagen. Also eine Gesellschaft, die zwar ein Grundeinkommen hat, aber wo die ganze Alten und Kinder und Krankenpflege nach wie vor auf Grundeinkommensbasis von Frauen gemacht wird, ist keine emanzipative Gesellschaft. Das ist nicht die Zukunftsfähigkeit, die ich mir vorstelle. Mein Ansatzpunkt ist, und ich glaube, das unterscheiden Sie, ich komme her als Ökonome von der Kapitalismuskritik. Ich frage erstmal, was ist eigentlich die Situation und wie ist sie entstanden? Wo sind sozusagen die Grundlagen dieser ständigen ökologischen Katastrophen und sozialen Katastrophen? Und von daher dann praktisch sagen, so, das ist aber die Struktur, in der sind wir nun mal. So, und dann habe ich meine Vision, das haben Sie ja gesagt, und natürlich auch meine Hoffnung, aber ich frage auch, wie komme ich von dort denn auch dann dahin? Und ich komme, also es hilft mir alles nichts. Ich kann nicht einfach den ganzen Mächtigen in der Ökonomie heute sagen, liebe Leute, Grundeinkommen heißt ja Umverteilung. Das heißt ja enorme Umverteilung. Das muss man sich doch klar machen. Diese Reichen dieser Welt oder diese Reichen hier in unser bleiben, aber in unserem Land, müssen Umverteilung erleiden. Und das machen sie nicht einfach so. Also insofern sind es Konflikte, die anstehen, enorme Konflikte. Und ich möchte die Konfliktstruktur analysieren und sagen so, und da und da und da und da sind die Ansatzpunkte. Aber ich muss mich mit diesen Herrschafts- und Machtstrukturen einfach auseinandersetzen. Leider geht das nicht anders. Ansonsten teile ich den Optimismus. Da sind wir uns, glaube ich, alle drei hier einig, dass unsere Gesellschaft auf dem Weg ist. Aber es geht leider viel langsamer, als wir alle wollen. Insofern ist das vielleicht ein kleines Element von Beschleunigung, was wir heute Abend machen.
Wir haben mit dem Kapitalismus angefangen und wir hören mit dem Kapitalismus auf. Also oder wir müssen mit dem Kapitalismus auf, wie auch immer.
Im Gespräch zur Zukunft der Arbeit waren Johannes Pfistner, Berater und Coach für nachhaltige Entwicklung, und die kritische Wirtschaftswissenschaftlerin Professor Dr. Adelheid Biesecker sowie Dr. Thomas Löhr ist von der Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung. Die Tonaufzeichnung wurde realisiert von Marvin Lindenberg und Peter Holleck und das Video zur Sendung gibt es auf dem YouTube-Kanal Fleischkrieg. Informationen zur Hochschulgruppe Impuls gibt es ebenfalls auf impuls-wirtschaft.jimdo.com.